Die Botschaft Jesus aufwecken wurde gepredigt am 17.01.1963 in Tempe, Arizona, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Guten Abend. Wie immer ist es ein Vorrecht, im Haus des Herrn zu sein. Wie überrascht war ich, diesen Jungen aus Arkansas, einen Freund von mir, hier zu sehen. Es ist lange her. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dich in Kalifornien gesehen, nicht wahr? Oh je, bist du immer noch in Kalifornien? Dort? Mei, ich glaube, ich muss wegziehen. Der ganze Osten kommt in den Westen. Und sind alle glücklich? Klammer auf. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. In Ordnung. Nun, ich glaube, das ist jetzt unser 6. Gottesdienst. Wir müssen noch bis nächste Woche und bis nächsten Montagabend weitermachen. Vergesst nicht das Liebesmahl am Montagabend in Tucson. Wir erwarten dort eine großartige Veranstaltung am kommenden Montagabend. Ich habe heute mit Bruder Williams und Bruder Rose gesprochen. Ich sagte, wisst ihr, ich werde anfangen, für die Kranken zu beten. Ich sagte, ich behalte die armen Leute jeden Abend bis 10 oder 11 Uhr dort. Ich sagte, ich schäme mich wirklich, dass ich das so mache. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich dich so lange festgehalten habe, aber ich sehe euch nicht allzu oft. Und diese Ausrede kann ich nicht gelten lassen. Denn zu Hause mache ich es noch schlimmer. Seht ihr? Manchmal fange ich morgens früh an und predige bis zum Nachmittag oder wann immer wir bereit sind, nach Hause zu gehen. Und dann machen wir so viel Lärm, wie wir nur können. Also habt einfach eine gute Zeit. Schön, hier zu sein, Bruder Krumer. Wo? Klammer auf. Jemand spricht zu Bruder Brenham. Die Redaktion. Klammer zu. Ja, ja, es wurde irgendwie vor mir versteckt. War nicht. Ich war letztes Jahr hier, als wir angefangen haben. Stimmt's? Klammer auf. Ja. Klammer zu. Das dachte ich auch. Ich erinnere mich an den Ort und die Gemeinde. Ich bin so froh, heute Abend hier zu sein. Gott segne euch alle. Und jetzt erwarten wir, dass der Herr heute Abend die Kranken heilt. Wir haben das Programm ein wenig geändert und ich beginne mit der Verkündigung des Evangeliums, so wie ich es nach bestem Wissen und Gewissen zu tun versuche. Und wenn ich dann anfange, weiß ich nicht, wann ich aufhören soll. Ich mache einfach immer weiter und halte euch zu lange auf. Dann dachte ich mir, dass es heute Abend ein guter Zeitpunkt wäre, nach so vielen Abenden voller Predigten, einfach mal zu versuchen, für die Kranken zu beten. Also haben wir uns heute irgendwie darauf vorbereitet und auf den Herrn gewartet. Und ich fange an zu bemerken, wie es gestern Abend war. Ihr müsst sozusagen den Weg gehen, auf dem er euch führt. Wisst ihr, man spürt, wie etwas einen bewegt, und dann brechen direkt Visionen auf, und man weiß, dass es etwas ist, das auf einen zukommt. So ging ich heute auch raus, in die... Ich war in meinem Motel, und der Heilige Geist sagte, ich solle in eine bestimmte Richtung gehen. Und da war ein Schwimmbad. Ich dachte, dass vielleicht ein kleines Kind ertrunken sein könnte. Ich ging hinüber, schaute zufällig hinüber und sah ein paar Leute. Sie sitzen heute Abend hier vorne. Sie wissen, dass es der Herr war, der dorthin kam, und dass das, was er sagte, genau das Richtige ist. Da wusste ich, dass es an der Zeit war, für die Kranken zu beten. Und jetzt werden wir uns ihm nähern, durch Gebet, bevor wir uns seinem Wort nähern. Und ihr seid so eine nette Zuhörerschaft. Ihr seid jeden Abend so aufmerksam. Ich weiß, dass einige von euch irgendwann aufstehen und gehen müssen, bevor... Ich weiß, dass es nicht so ist, weil ihr einfach rausgehen wollt. Ihr müsst die Busse erwischen, ihr müsst zur Arbeit gehen. Das ist mir klar. Und jetzt lasst uns einen Moment den Kopf zum Gebet senken. Ich sehe, dass da hinten genauso viele stehen wie hier draußen. Und wir wollen... Wir wissen, dass Gott eure Anliegen genauso beantworten wird, wie er es überall tut. Habt ihr auch eine Bitte? Lasst sie mit erhobener Hand erkennen. Gott wird sie erhören. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt in die Gegenwart von Jesus, in seinem Namen. Wir gehen zum Thron der Gnade und bitten um Vergebung unserer Sünden, denn wir wissen, dass wir dich Tag für Tag enttäuschen. Es vergeht kaum eine Stunde in unserem Leben, in der wir nicht innehalten und sagen müssen, Herr, vergib mir. Ich wollte es nicht so machen. Ich hätte es so und so machen sollen. Dann wissen wir, Herr, dass du immer voller Barmherzigkeit bist und bereit, deinen Kindern zu vergeben. Du hörst auf ihren leisesten Schrei. Wir sind so froh, dass wir einen Beistand haben. Und wir beten, Vater, heute Abend für diese Gemeinde, für unseren geliebten Bruder. In all den Jahren, die wir ihn hier kennengelernt haben, haben wir ihn, seinen Charakter, als einen wunderbaren Diener Christi erlebt. Wie sehr danken wir dir für einen Mann wie ihn. Es ist ein solches Vorrecht, Herr, unter ihm und seinen Leuten zu sein, mit ihnen zusammenzuarbeiten und mit ihnen Gemeinschaft zu haben, um das Wort Gottes zu teilen. Wir beten, Herr, dass du heute Abend mit der Flut kommst und diese Segnungen schenkst. Ich freue mich so sehr, alte Freunde zu treffen, die ich vor Jahren am Anfang meines Dienstes kennengelernt habe. Und nun, Herr, beten wir gemeinsam, dass du uns segnen wirst, die wir uns heute Abend an himmlischen Orten in Christus Jesus versammelt haben. Wir haben uns zu diesem Zweck versammelt, Herr, und wir beten, dass du heute Abend unsere Bedürfnisse erfüllst und unsere Anliegen beantwortest, um die Kranken zu heilen, die Verlorenen zu retten und diejenigen zu ermutigen, die entmutigt sind. Wir bitten dich im Namen Jesu Christi. Amen. Nun möchten wir, dass ihr heute Abend das gesegnete alte Wort im Buch des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 8, aufschlagt. Und wir beginnen mit der Lesung aus. Wir beginnen heute mit dem 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, beginnend mit dem 23. Vers. Nachdem wir heute von Bruder Williams und Bruder Jewel Rose weggegangen waren, fiel mir eine Sache ein. Und so griff ich einfach zu. Denn wir hatten gesprochen, und der Heilige Geist war uns sehr nahe gekommen. Als sie gerade weggingen, dachte ich, oh mei, jetzt wird er sicherlich sprechen. Ich dachte an einen Moment in der Bibel, der gerade stattgefunden hatte, und schlug ihn schnell nach. Ich besorgte mir ein paar kleine Bibeltexte, die dazu passten, und schrieb ein paar Notizen dazu auf. Die möchte ich euch gerne weitergeben. Lesen wir zuerst das 8. Kapitel im Matthäusevangelium und beginnen wir mit dem 23. Vers. Und als er in ein Schiff trat, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem Meer, so daß das Schiff mit Wellen überspült wurde. Aber er war am Schlafen, und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Er aber sprach zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und es trat eine große Stille ein. Die Menschen aber verwunderten sich und sagten, Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Das ist ein ziemlich auffälliger, kleiner Text oder eine Schriftstelle. Ich werde einen seltsamen Text daraus nehmen. Jesus aufwecken. Jesus aufwecken. Es muss ein harter Tag für ihn gewesen sein. Er war müde, sein Körper war erschöpft. Als er weiterging, zogen die Menschen Gott aus ihm heraus. Sie zogen ihre Sehnsüchte von ihm ab. Und als sie das taten, wir werden nicht versuchen, das im Detail zu erklären, denn das kann niemand. Wie können wir Dinge erklären, die wir nicht kennen? Deshalb gibt es überhaupt keine Möglichkeit, jemals gerettet zu werden, solange wir nicht bereit sind, zu akzeptieren, was wir nicht erklären können. Seht ihr? Wir müssen glauben. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Es gibt keine Möglichkeit, das wissenschaftlich zu beweisen. Aber man muss es trotzdem glauben. Und wenn man es beweisen könnte, wäre es kein Akt des Glaubens mehr. Und der Glaube, Gott hat sich so sehr versteckt, dass man glauben muss, dass er da ist, ohne ihn zu sehen. Ob man ihn sieht oder nicht, man glaubt es. Sicherlich glaubt ihr es auf jeden Fall. Das finde ich wunderbar und gibt Analphabeten wie mir die Chance, es zu glauben, weil wir es hören. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören des Wortes Gottes. Dann nehmen wir es an und glauben es. Und auf der Grundlage unseres Glaubens, daran werden wir gerettet und geheilt. Und was wir darüber hinaus von Gott bekommen, kommt aus einer unsichtbaren Quelle. Christen. Die ganze Rüstung des Christentums ist der Glaube. Alles, was wir haben, ist unsichtbar. Das Einzige, was wirklich ist, ist unsichtbar, unerklärbar. Die Dinge, die man erklären kann, sind nicht wirklich. Sie sind oberflächlich und sterben. Aber die Dinge, die nicht erklärt werden können, sind unsterblich. Das ganze Reich. Schaut euch die Rüstung des Christentums an. Liebe. Welcher Teil von euch ist Liebe? Liebe, Freude, Glaube, Langmut, Sanftmut, Geduld. Seht ihr? Nichts von diesen Dingen. Man kann sie nicht sehen. Sie sind unsichtbar, und doch glauben wir an sie. Die Liebe stirbt nie. Der Glaube ist der Sieg. Wir glauben Dinge, die wir nicht sehen. Nun war Gott in Jesus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und diese Menschen glaubten seinem Zeugnis. Und diejenigen, die es wirklich glaubten, konnten Gottes Segen von ihm erhalten. Und als sie das tat, sagte er, Tugend ging von ihm aus. Tugend ist Stärke. Mit anderen Worten, wenn wir es heute sagen würden, wurde er schwach, als die Menschen von ihm abzogen. Nun, wenn es in diesem menschlichen Körper so funktioniert hat, wird es auch in einem anderen menschlichen Körper funktionieren. Und wir schaffen unsere Atmosphäre um uns herum, jeder einzelne von uns. Ihr wart schon mit netten Leuten zusammen, aber ihr konntet kaum mit ihnen zusammen sein. Und dann gibt es Menschen, die man einfach gerne um sich hat. Ihr schafft diese Atmosphäre. Und, wäret ihr nicht auch gerne ein bisschen mit Jesus zusammen gewesen? Wunderbar. Seht euch an, was für eine Atmosphäre er geschaffen hatte. Ich stelle mir vor, dass es ein großes Bündel aus Liebe, Respekt und Gottesfurcht war. Nun, ich habe die Leute oft sagen hören, viele von euch haben sicher schon das Band mit der letzten Vision gehört, weshalb ich jetzt hier in Arizona bin. Und das war, oh mei, wenn ihr es bekommt, es lautet, wie spät ist es, Herr? Und wenn ihr es bekommt, wenn ihr jemals ein Band von uns gekauft habt, dann bekommt dieses. Sie gehören mir nicht. Sie gehören einer anderen Firma, die mit uns zusammenarbeitet, mit den Bändern. Und sie gehören mir nicht. Aber ich weiß, dass der Junge sie hat. Und ich habe so etwas noch nie erlebt. Manche sagen, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, warum fragst du ihn nicht dies oder das? Es ist etwas anderes als das, was viele Menschen als die Macht Gottes bezeichnen, sind nur die Segnungen Gottes. Die Kraft Gottes ist etwas ganz anderes als die Segnungen Gottes. Bei der Kraft Gottes in seiner Gegenwart wisst ihr einfach nicht, was ihr tun sollt. Ihr seid so verängstigt, dass ihr wie betäubt seid, in jeder Hinsicht. Es gab zwei Tage, an denen ich nicht einmal meinen Rücken, meinen Hinterkopf und meinen ganzen Körper spüren konnte. Ich war wie betäubt und hatte solche Angst, als diese Engelskonstellation genau hier steht und sie anschaut, wie ich es jetzt tue. Und wenn ihr denkt, das wäre ein »Oh, na ja«, nein, wenn ihr tatsächlich dort seid und es seht, ist es etwas anderes. Und nun muss der Herr Jesus, der Immanuel, müde gewesen sein. Tugend ist aus ihm entwichen. und er hatte eine große Aufgabe vor sich, als er, wie wir alle wissen, am Tag zuvor auf der anderen Seite landete, denn er ging in das Gebiet der Gergesener hinüber, und dort fand er diesen Verrückten. Er dachte, wenn das Schiff Galiläa überqueren würde, welches wohl eine ganze Weile gedauert hatte, er die Gelegenheit nutzen würde, um eine kleine Pause einzulegen. Das ist nicht mehr als natürlich, was jeder tun würde. Sie waren mit ihm in das Schiff gestiegen und hatten ihn an Bord gebracht, und sie fuhren über das Meer, um auf der anderen Seite zu predigen. Und Jesus sah diese wunderbare Gelegenheit, obwohl er müde und schwach war, weil er ein Mensch war. Er war damals nicht unsterblich. Er war ein Mensch, und er hatte zu sterben. Das ist der Grund, warum Gott ein Mensch werden musste, um zu sterben. Da war er nun, müde und schläfrig. Seine Jünger nahmen die Ruder in die Hand und setzten das Segel. In jenen Tagen konnten sie, wenn sie Wind hatten, das Schiff wenden, und es konnte mit dem Segel fahren. Und manchmal, wenn es zu langsam war, halfen sie mit dem Ziehen der Ruder ein bisschen nach, nahmen die Ruder und ruderten mit. Und mit dem Segel konnten sie auch ziemlich gut vorankommen. Einen Satz im Rücken. Normalerweise braucht man auf so einem großen Schiff 8 oder 10 Männer, um es zu rudern. Nun, sie hatten ein Steuerruder, und ein Mann kümmerte sich hinten um das Steuer, wenn es segelte. Wenn es gerudert wurde, konnten sie das Steuer festmachen und mit den Rudern anschieben. Nun, nehmen wir mal an, dass sie das Segel gesetzt hatten, denn es muss ein bisschen Wind geweht haben, wie sich nach einiger Zeit herausstellte. Und jeder weiß, dass in diesem Teil von Galiläa oder dort unten jederzeit alles passieren kann. Sie waren also auf dem Weg und segelten hinüber. Und Jesus muß sich hinten im Boot zusammengerollt und auf einen kleinen Stapel gelegt haben, um sich auszuruhen und sich für seinen bevorstehenden Dienst zu erholen. Und die Jünger waren sicher voller Freude über das, was sie ihn hatten tun sehen. Es muß eine wunderbare Zeit für sie gewesen sein, denn sie hatten viel Zeit und gaben sich vielleicht gegenseitig Zeugnis. Und vielleicht sprachen sie auch über Dinge, die sie ihn hatten tun sehen. Und jetzt lass uns kurz innehalten und ihren Gesprächen zuhören. Vielleicht diskutierten sie über die Stelle, an der er etwas wie dieses sagte: Ich bin, der ich bin. Als er sagte, sie sagten: Unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen, und das war unter Mose. Und Jesus sagte: Und sie sind alle tot. Nur 2 haben es in das gelobte Land geschafft, nämlich Josua und Kaleb. Sie sind alle tot. Ich aber bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt. Wer von diesem Brot isst, der wird nicht sterben. Verändert, es war ein Unterschied. Wie konnte er das Brot sein? Das könntet ihr durchgemacht haben. Und sie könnten es durchgemacht haben, da vielleicht Fremde hier sind, um den Heilungsgottesdienst zu feiern, könnte ich das sagen. Sie könnten gesagt haben, das wäre eine Sache, die er beanspruchte, nämlich, dass er, der Ich Bin war, der im brennenden Busch war. Denn sie sagten, du bist ein Mann von nicht mehr als 50 Jahren und sagst, dass du Abraham gesehen hast? Jetzt wissen wir, dass du verrückt bist. Seht ihr, wahnsinnig bedeutet verrückt. Und du bist nicht über 50 Jahre alt, obwohl er erst 30 war. Aber, sagte er, du bist knapp 50 Jahre alt und du sagst, du hast Abraham gesehen? Jetzt wissen wir, dass du verrückt bist. Seht ihr? Aber er sagte, bevor Abraham war, ward ich schon der Ich Bin. Oh mei, er hat Abraham nicht nur gesehen, sondern bevor Abraham war, ward er der Ich Bin. Und er ist heute noch genauso. Ich bin, wie er es damals war. Vergiss nicht, ich bin heißt nicht ich war oder ich werde sein. Ich bin ist ständig, die ganze Zeit, gestern, heute und für immer. Ich bin. Und dann hätten sie sagen können, nun, das ist ein Grund, warum wir wissen, dass er der Messias war. Denn er, wir wissen es, er hatte sich jetzt schlafen gelegt, und wir wissen, dass er der Messias sein muss, weil die Heilige Schrift uns sagt, was dieser Messias tun wird, wenn er kommt. Das ist eine gute Philosophie für jeden und eine gute, solide, orthodoxe Lehre. Das ist es, worauf ich gestern Abend auf der anderen Seite hinaus wollte. Mesa, richtet nicht nach dem Gefühl, richtet euch nach dem Wort. Es muss das Wort sein. Achte auf das Wort und darauf, was das Wort sagt. Dann wisst ihr, dass es richtig ist, weil Gott es gesagt hat. Damit ist es jetzt richtig. Und sie richteten ihn nun nach dem Wort. Um herauszufinden, ob er der Messias war, konnte man zu dem Mann zurückgehen, der ihnen das Gesetz gab. Gott gab es ihnen natürlich, aber Mose brachte es vom Berg mit, von Gott, und er sagte ihnen, dass er sie eines Tages verlassen würde. Aber Gott, der Herr, würde einen Propheten erwecken, der ihm gleicht, einen Gesetzgeber, einen Königspropheten. Und es wird geschehen, dass jeder, der sich weigert, diesen Propheten zu hören, aus dem Volk genommen wird. Das merkten sie, als Jesus kam. Und die ganze Heilige Schrift hindurch hatten die Juden ein Gebot. Wenn einer unter euch ein Geistlicher oder ein Prophet ist, werde ich, der Herr, mich ihm in einer Vision zu erkennen geben. Und wenn das, was er sagt, eintrifft, dann hört auf den Propheten, denn ich bin mit ihm. Wenn es aber nicht eintrifft, dann hör nicht auf ihn. Das ist nur logisch. Das ist einfach vernünftig. Einmal stand ein Mann auf, Jeremia, ein großer Prophet. Der Herr sagte ihm, dass Juda 70 Jahre lang in Babylon sein würde. Er sagte, höre nicht auf einen Träumer, auf einen Propheten oder auf irgendetwas, das dem widerspricht. Er legte ihm ein Joch auf den Hals. Und Hanania. Nun, Hanania war ein Prophet. Und nicht nur das, er war auch der Sohn eines Propheten. Sein Vater war ein Prophet. Auf eine Eingebung hin nahm er das Joch von seinem Hals und zerbrach es und sagte, »So spricht der Herr. In 2 Jahren kommen sie zurück.« Die Leute konnten daraufhin in die Hände klatschen. »Mei, das war gut. Sie wollten auf Hanania hören.« Aber es war im Widerspruch zum Wort. Es war nicht im Einklang mit dem Wort. Seht ihr? Darum sagte Jeremia, Hanania, Amen, der Herr gebe, dass deine Worte in Erfüllung gehen. Aber, Moment mal, lasst uns daran denken, dass es vor uns schon Propheten gab. Und wenn der Prophet geweissagt hat, und er ist anerkannt, der Prophet ist anerkannt, wenn seine Prophezeiung in Erfüllung geht. Ich sehe hier einige indianische Freunde sitzen. Ich habe vor einiger Zeit über die Geschichte der Indianer in den frühen christlichen Tagen gelesen. Sie mussten dem Wild folgen, um zu leben. Und wenn ein Prophet unter sie kam und ihnen prophezeite, wo das Wild war, wurde er Häuptling. Aber wenn er eine Lüge prophezeite, war sein Weg zu Ende. Sie wurden ihn auf der Stelle los. Er lebte nicht mehr länger. Nun, das war die gleiche Grundlage, die Gott nutzte. Gott sagte zu Jeremia, Hanania hat gelogen. Das habe ich ihm nie gesagt. Seht ihr, das wäre ein Widerspruch zu seinem Wort. Und er wird innerhalb eines Jahres von der Erde verschwinden. Im 7. Monat starb er. Er hat ihn von der Erde genommen. Ihr seht also, dass er zwar inspiriert war, aber es widersprach dem Wort. Egal, wie eindringlich ein Prediger predigen kann, wie gut er es aussehen lassen kann, wenn es dem Wort widerspricht, solltest du dich davon fernhalten. Halte dich davon fern, klar. Es ist das Wort, das ist Gottes Programm, die vollständige Offenbarung dessen, was er war, was er ist, und was er sein wird. Es ist eine fortwährende Offenbarung von Jesus Christus. und eine vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist diese Bibel. Jede gegenteilige Offenbarung über ihn, die sagt, was er tun wird und was er jetzt ist, oh, das war in den vergangenen Tagen, dann glaubt ihr das nicht. Es muss derselbe Jesus sein, und das ist das Wort. Nun erfahren wir, dass die Jünger vielleicht über den Fall gesprochen haben. Vielleicht hat Petrus gesagt, weißt du, ich habe selbst daran gedacht, dass mein Vater mir gesagt hat, dass es eines Tages einen großen Aufruhr geben wird. Sie hatten schon immer kleine Aufstände. Dass es sie geben wird, dass vor dem kommenden Messias wahrscheinlich falsche Messiasse aufstehen werden. Aber er sagte mir, mein Sohn, vergiss eines nicht. Wir sind Juden. Wir sind die Auserwählten Gottes. Und wir haben ein Gebot von unserem himmlischen Vater und wissen, dass der Messias ein Prophet sein wird. Und wenn der Prophet nur erkannt wird, wenn er redet und das, was er sagt, in Erfüllung geht, so wird man dann wissen, dass das der Messias ist. Und als Petrus in seine Gegenwart hinaufging, vielleicht auf Einladung seines Bruders Andreas, der ihn gehört und den Tag gesehen hatte, an dem Johannes ihn ankündigte. Und das war er. Und Johannes sah den Geist, er hörte die Stimme. Niemand sonst hörte oder sah sie, nur er. All die Tausenden, die dort standen, niemand sah sie außer Johannes. Sie wurde für ihn gesandt. Johannes berichtete, dass er sah, wie der Geist Gottes herabkam, und er sah eine Stimme vom Himmel. Als Paulus von einem Licht getroffen wurde, das ihn blendete, sah niemand von den anderen das Licht. Für Paulus war es so real, bis es seine Augen blendete. Die Weisen folgten dem Stern von Babylon den ganzen Weg hinunter, und sie hielten sich an den Sternen fest. Sie durchquerten alle Sternwarten, aber nicht eine sah ihn. Er wurde den Weisen gezeigt. Gott wählt aus, wen er will, und tut, was er will. Er ist Gott, und er wird nie gegen sein Wort handeln, immer mit seinem Wort. Jetzt, und Simon könnte das gesagt haben, ihr wisst schon, während er über den See ruderte und er hinten im Boot schlief. Er sagte, als ich in seine Gegenwart trat und er zu mir sagte, du heißt Simon und bist der Sohn des Jonas, da war es für mich klar. Da wusste ich, dass das wirklich der Messias war, denn er sagte mir genau die Wahrheit, ohne mich zu sehen. Philippus hätte das Zeugnis haben können, Nathanael zu holen, und er hätte ihm gesagt, wo er war, bevor er kam. Sie hätten über die Frau am Brunnen sprechen können, sie hätten über den blinden Bartimäus sprechen können, der sein Gewand berührte, als er vielleicht 100 Meter von ihm entfernt stand, und sein Glaube an Gott berührte ihn. Die Frau, die den Saum seines Gewandes berührte, all diese Dinge bewiesen, dass er der Messias war. Was für eine großartige Zeit! Nun hätten sie also über die Haltung des Volkes ihm gegenüber diskutieren können. Jetzt sind wir, sie überqueren den See die ganze Zeit. Ihm gegenüber, sagten einige. Einige haben geglaubt, die anderen glaubten nicht. Das ist auch heute noch so. Manche Menschen glauben ihm, nein, ihr könntet, egal wie klar es bewiesen werden würde, einige werden es nicht glauben. Manche sind so spirituell, dass sie es beim ersten kleinen Nicken verstehen. Andere wiederum können Tag und Nacht gepeinigt werden, aber sie verstehen es nicht. Lasst mich kurz innehalten und etwas erklären. Samen, der in die Erde fällt, wächst, wenn er gekeimt ist, wenn die Sonne ihn berührt, wenn er feucht ist. Aber wenn sie nicht keimfähig sind, kann die Sonne auf sie scheinen und sie verrotten einfach. Ganz genau so. Es passiert nichts. Wir sind gekeimt. Unsere Namen sind genannt und stehen im Buch des Lebens des Lammes, bevor die Welt gegründet wurde. Egal wie religiös wir sind, das hat nichts damit zu tun. Manchmal ist es sogar gegen uns. Ich fühle mich bei einem so guten Bruder wie Bruder Cromer und den anderen Brüdern hier wie zu Hause. Ich möchte nur eines sagen. Betrachtet Jesus. Wir wissen heute, dass er der Messias war. Und als er kam und sich als Messias zu erkennen gab, wurden die religiösen Leute, Pharisäer, Sadduzäer, alle von Priestern aus dem Geschlecht Aarons, hunderte und aberhunderte von Jahren lang, ihre Urgroßväter waren Priester und studierten das Wort und die Propheten. Und die Propheten sprachen ganz klar davon. Aber als Jesus kam und das tat, waren sie blind wie ein Maulwurf. Religiös bis zum Abwinken, klug, intelligent, intellektuell, wie sie sein konnten, weit mehr als einer von uns heute, geschult im Wort Gottes, erzogen von Kindesbeinen an. Und als die wahre Wahrheit vor ihnen auftauchte und das Licht aufleuchtete, sagten sie, dieser Mann, den können wir nicht begreifen. Also muss er ein Teufel sein, der Beelzebub. Er hat einen großen, starken Geist. Er kann die Gedanken der Menschen lesen. Einen Telepathen würden wir das heute nennen. Das haben sie nicht verstanden. Aber seht selbst, eines Tages kam Jesus oberhalb von Sichar, einer kleinen Stadt in Samaria, und setzte sich auf die Seite der Stadtmauer. Und eine kleine Frau mit schlechtem Ruf, die eine Menge Ehemänner hatte, die sie nicht hätte haben sollen. Und sie kam herauf, um Wasser zu holen. Und Jesus sagte zu ihr, »Gib mir zu trinken und bring etwas zu trinken.« Und sie sagte ihm, dass sie das nicht tun könne. Es wäre nicht richtig. Es wäre eine Beleidigung für sie, dass er eine samaritische Frau um so etwas bitten würde. Und er sagte ihr schnell, »Wenn du wüsstest, mit wem du sprichst.« Aber sie wusste es nicht. Er sagte, »Wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.« Das Gespräch ging noch eine Weile weiter. Nach einer Weile schickte Jesus sie wieder zu dem Brunnen und sagte zu ihr, »Geh und hole deinen Mann.« Sie sagte, »Ich habe keinen.« Dabei war sie geblendet. Seht ihr? Denn jeder Mann kann eine Theologie lehren. Seht ihr? Oder er kann jede beliebige Aussage machen. Er kann sagen, was er will. Aber das macht es noch lange nicht richtig. Er sagte, »Geh, hol deinen Mann.« Sie sagte, »Ich habe keinen Mann.« Er sagte, »Du hast die Wahrheit gesagt, denn du hattest 5, und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht deiner. Du hast die Wahrheit gesagt. Schaut, wie das Licht auf den Keim des Lebens traf. Die Pflanze begann zu wachsen. Schnell, magisch, schnell. Diese Prostituierte, herausgepeitscht, hinausgeschmissen, keine ausgebildete Priesterin, eine Frau mit schlechtem Ruf, aber sie war für das ewige Leben prädestiniert. Und als das Licht auf sie fiel, erkannte sie es schnell. Sie sagte, »Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir haben seit 400 Jahren keinen mehr gehabt, aber wir wissen, dass ein Messias kommen wird. Und dieser Messias wird ein Prophet sein, und er wird uns diese Dinge sagen. Seht ihr, sie erkannte einen Mann, der ihr sagte, er würde sie nicht anlügen. Und er wusste es, und er sagte, »Ich bin er, der mit dir spricht.« Sie stellte keine weitere Frage, sondern ging in die Stadt und sagte, »Kommt, seht einen Mann. Schaut euch den Unterschied an. Wenn das Licht ankommt, macht es entweder blind oder bringt Leben. Seht ihr? Das muss es. Leben, biblische Schrift.« Es gibt viele Dinge, über die die Menschen hätten reden können. Einige von ihnen sagten, »Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann.« Einige von ihnen glaubten, sagten, »Dieser Mann scheint eine Autorität zu haben. Er scheint so positiv zu sein in dem, worüber er spricht. Wir haben noch nie einen Mann gesehen, der aufstehen und einfach so reden konnte. Wir haben schon Priester reden hören. Wir haben Rabbiner, Priester und all das gehört und Vorträge und so weiter. Aber dieser Mann spricht mit Autorität. Er weiß, wovon er redet. Noch nie hat ein Mensch so geredet. Einige sagten, er ist der Beelzebub. Es muss Johannes gewesen sein, ein junger Mann, der schnell denkt. Er muss es gewesen sein, der sagte, stell dir das vor, derjenige, der mit 5 Keksen und 2 Fischen 5000 Menschen satt machen kann. Amen. Derjenige, der die Geheimnisse des Herzens kennt. Er ist bei uns im Schiff. Wir haben ihn genau hier. Brüder, ihr legt Zeugnis ab, hätte er sagen können. Aber der eine, an den wir denken, ist genau hier bei uns. Das ist auch jetzt so, der eine, über den wir predigen, der eine, über den wir reden. Was nützt der Gott des Mose, wenn er heute nicht mehr derselbe Gott wäre? Der eine, von dem wir reden, ist hier bei uns. Oh, was für ein Gedanke! Und dann waren sie auch noch an einem gefährlichen See. Und was für ein Gefühl der Sicherheit, während sie auf dem von Tornados heimgesuchten See segelten, zu wissen, dass der eine bei ihnen auf dem Schiff lag. Wie sicher könntet ihr sein? Ob die See unruhig ist oder nicht, macht keinen Unterschied. Solange ihr wisst, dass er genau dort liegt, was macht das schon für einen Unterschied? Kommt, lasst los, was auch immer. Es macht keinen Unterschied. Er ist da, ich weiß es. Ihr sagt, ich, gesegnet sei der Herr. Wenn der Arzt sagt, dass du an Krebs sterben wirst, sagst du einfach, Gott sei gelobt. Baldige Heimreise, vielleicht. Seht ihr? Es macht nichts aus. Ein Gespräch mit einer Gruppe von Ärzten, neulich. Er sagte, ich habe ihr Buch über göttliche Heilung gelesen. Ich sagte, ich nehme an, du hast es kritisiert. Er sagte, nein, Herr, ich gebe zu, dass du recht hast. Ich sagte, danke, Dr. Schön. Er sagte, Bruder Branham, wenn wir jemandem sagen, dass er an einer bösartigen Krankheit leidet oder dass ihn etwas umbringen wird, ein Geschwür, das kurz vor dem Platzen ist, oder eine Tuberkulose, dann kommt es darauf an, welche Haltung er einnimmt. Wenn er ganz zerfetzt ist, sagt er, stirbt er sofort. Aber, sagt er, wenn er die Einstellung hat, na ja, das Sterben gehört zum Leben dazu. Es ist in Ordnung, wenn ich sterbe. Sagt er, weißt du, das verzögert diesen Fall geradezu. Ich dachte nur, wenn diese mentale Einstellung so ist, was wird sie bewirken, wenn der Heilige Geist den inneren Menschen trifft? So ist es. Es ist. Ich habe ihn das gefragt. Er sagte, sicherlich, das ist richtig. Wenn du dich an eine Stelle begeben kannst, begib dich dorthin. Er ist einer der besten Chirurgen und Ärzte, die es in Southland gibt. Er sagte, wenn es, Herr Branham, es kann bewiesen werden, wenn ein Mensch sich in diese Stelle hineinbewegen kann, bis sogar sein eigener Verstand nicht mehr weiß, dass er sie hat, bis er denkt, dass er sie hat und sie nicht mehr beachtet, sagte er, dann würde es reichen, wenn er das glauben kann. Das ist wahr. Seht ihr? Die mentale Einstellung, die er dazu einnimmt, bringt, der Verstand wird es nicht tun. Aber wenn ihr diese Einstellung zu etwas habt, das Leben in sich trägt, dann kommt das Leben herunter und tut es. Nicht eure geistige Einstellung, die bringt euch nur in die Gegenwart von ihm. Das ist es, was ihr tut. Euer Verstand. Die 5 Sinne sind in Ordnung, solange sie Gott nicht leugnen. Aber wenn sie dazu übergehen, Gott zu leugnen, dann lässt man sie allein. Gott kontrolliert sie. Das ist der Schöpfer. Was für eine Sicherheit, wie ich schon sagte, auf dieser tückischen See zu segeln und zu wissen, dass er direkt im Boot liegt. Es gibt etwas, womit die Jünger in jener Nacht beschäftigt waren. So wie wir es heute sind, Sie genossen die Auswirkungen einer Versammlung. Nach der Erweckung freuten sie sich über die Ergebnisse der Erweckung. Nun, Bruder Gromer und Bruder Hier und viele andere. Vor etwa 15 Jahren kamen wir durch dieses Land und es gab eine Erweckung. Mai, und wisst ihr, was wir heute tun? Wir reden nur darüber. Die Erweckung ist vorbei. Sie ist schon lange vorbei. Wir leben nur noch von den Ergebnissen und warten. Und diese Jünger taten dasselbe. Sie freuten sich und lebten von dem, was sie gesehen hatten. Wahrscheinlich am Tag zuvor, in der Woche zuvor und ein Jahr zuvor. Sie legten Zeugnis davon ab und gaben ein großartiges Zeugnis davon ab. Woher wissen wir, dass Jesus zu ihrer Zeit zwischen den Erweckungen geruht hat? Woher wissen wir, dass er vielleicht auch jetzt zwischen den Erweckungen ruht? Ach so. Oh, sagt ihr. Moment mal, Bruder Branham, das ist jetzt ein bisschen neben der Spur. Jesus muss sich doch nicht ausruhen. Ja, das hat er. In der Bibel steht, Gott schuf Himmel und Erde in 6 Tagen, und am 7. ruhte er. Das ist wahr. Er ruhte. Jesus lag müde auf dem Boot und schlief und ruhte sich aus. Und vielleicht ruht er jetzt, nach der Mühsal der Erweckung, die gerade hinter uns liegt. Genauso, wie er damals geruht hat. Ich hoffe, das trifft zu. Und die Jünger freuten sich über das, was sie ihn hatten tun sehen, und wussten, dass er bei ihnen war. Das ist so ähnlich wie bei einem Menschen, der denkt wie ein Mensch. Ein Menschenverstand redet immer darüber und freut sich über das, was Gott getan hat. Und er sagt, was er tun wird, und ignoriert, was er tut. Er hat nicht wirklich geschlafen. Dazu kommen wir in ein paar Minuten. Seht ihr? Ihr werdet glauben, was er getan hat, und darüber jubeln. Ihr werdet darüber reden, was er tun wird, und Gott verherrlichen. Aber was er jetzt gerade tut, das wird ignoriert. Das ist einfach die Natur des Menschen. So ist er eben. Und während sie sich noch an den Segnungen ihrer Gemeinschaft erfreuten und alles aufzählten, was sie gesehen und erlebt hatten, gab es plötzlich Ärger. Und das ist ganz typisch für Satan, dass er das tut, wenn ihr gerade ein Zeugnistreffen habt oder so. Viele Male habe ich. Es ist noch nicht lange her, da war ich in einer Versammlung und wollte gerade einen Altaraufruf machen. Und ein alter Mann kippte auf den Boden. Er war so tot, wie man es nur sein kann. Seht ihr, ein Herzinfarkt. Und der ganze Ort war in Aufruhr. Und ich habe vergessen. Es war in Shawano, Wisconsin. Ich dachte, Gott, was kann ich tun? Ich schaute hierher und sah den alten Mann in einer Vision, wie er zur Tür hinausging. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Es ist noch nicht lange her. Da war dieser große Förderer von Oral Roberts, ein Arzt in Philadelphia. Was ist das? Er ist ein... Hab seinen Namen jetzt vergessen. Er ist ein Zahnarzt. Er ist ein großer Sponsor für seine Fernsehsendung. Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Und wir... Klammer auf. Jemand sagt Barton. Klammer zu. Barton. Wir hatten ein Treffen. Und ich war gerade dabei, den Altarruf zu machen. Ich bemerkte eine Frau, die sich sehr komisch verhielt, und ihre Tochter rannte rüber und fing an, ihr Gesicht zu reiben. Ich dachte, sie wird wohl ohnmächtig. Und auf einmal gingen ihre Füße ganz geradeaus und ihre Hände gingen so zurück. Dr. Barton rannte zu ihr rüber und fühlte ihren Puls. Sie hatte keinen. Er schaute mich an und schüttelte den Kopf. Ich versuchte, die Leute zu beruhigen. Sie machten sich auf den Weg, eine große Menschenmenge. Ich versuchte, sie abzulenken, indem ich einfach weiterging und redete. Da sagte er, »Holt den kleinen Branham.« Das war Billy. Und Billy sah die tote Frau. Er hatte nichts damit zu tun. Seht ihr? Er hat das nicht gewollt. Nun, als ich wieder zu sprechen begann, »Nun, Dr. Barton, So wie ihr ihn kennt, könnt ihr ihn fragen. Als ich wieder anfing zu sprechen, sagte ich, »Seid nicht so aufgeregt, Leute, bleibt ruhig. Manchmal, wenn ein Dämon versucht, aus einem Menschen herauszukommen, wird er so respektlos, dass die Menge in Aufruhr gerät. Das ist die falsche Vorgehensweise. Bleibt ruhig, erregt euch nicht. Er ist hier.« Und während ich so sprach, drehte ich mich. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, zu ihr um und rief ihren Namen. »Mary, schau mal her.« Und als sie das tat, kam sie zu sich. Kam zu sich. Seht ihr, das ist die turbulente Zeit. Plötzlich gibt es Ärger, genau zur richtigen Zeit. Nun, ihr könnt Dr. Barton dazu befragen. Ich traf ihn am nächsten Tag und er sagte, »Bruder Branham«, sagte er, »diese Frau hatte keinen Herzschlag. Ich habe ihn hier unten an ihrer Brust genommen. Ich habe ihr Herzschlag in ihren Nacken genommen. Überall.« Er sagte, sie war weg. Die Familie war sehr wohlhabend und es war das erste Mal, dass sie bei einem solchen Treffen dabei war. Und sie, ich ging. Er nahm mich mit zu ihrem Haus und sie sagte, »Ich habe dich meinen Namen rufen hören. Und ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Aber es war der Heilige Geist. Seht ihr? Doch plötzlich gab es Ärger. Das Schiff begann zu schwanken. Die Wellen wurden hoch. Und das Segel, wahrscheinlich kam der Wind mit einer wütenden Woge und peitschte es direkt an den Mast. Das Schiff kippte um und die großen Wellen warfen das Wasser auf das Boot. Und das Boot begann sich mit Wasser zu füllen. Probleme. Alle Hoffnungen auf ein Überleben schienen dahin zu sein, obwohl sie ihn so viele Dinge hatten tun sehen. Sie hatten es gesehen, aber als die Not einsetzte, war alles vergessen. Ich frage mich, ob das heute Abend nicht genau so ist. Wir wissen, was wir Gott in dieser Erweckungszeit haben tun sehen. Ihr Prediger wisst das. Ihr seht seine Macht, seine, wie er die Toten auferweckte, die Erklärung des Arztes. Er hat die Dinge, die geschehen sind, auf den Punkt genau vorhergesagt. Er hat die Kranken geheilt. Tausende und Abertausende wurden geheilt. Überall auf der Welt. Aber jetzt, wo die kleine Flaute kommt, und dann, wenn die Probleme auftauchen, vergessen wir das so schnell? Genauso wie Israel, als er alle Plagen in Ägypten und die großen Dinge, die er tat, getan hatte. Als sie dann ans Rote Meer kamen, musste Mose schreien, »Ihr habt 10 Wunder gesehen und zweifelt immer noch an Gott?« Als sie an der alten Wasserstelle kein Wasser fanden, murrten sie und beschwerten sich. So sind die Menschen eben. Sie vergaßen all die Wunder, die er getan hatte. Seht ihr? Wir tun das auch. Vielleicht haben die Jünger das alles mitbekommen, weil sie in der Not waren. Wenn wir in eine, sie waren in Schwierigkeiten geraten, für die sie kein Heilmittel finden konnten. Solange wir ein Heilmittel finden können, halten wir daran fest. Aber sie waren in eine Notlage geraten, für die sie kein Heilmittel finden konnten. Und sie bekamen Angst. Sie schrien auf. Sie waren verängstigt, weil sie kein Heilmittel hatten. Ich habe das Versprechen abgegeben, dass ich die Gemeinde um 9 Uhr hier entlassen werde. Ich könnte also noch lange dabei bleiben, aber ich versuche, nur die Höhepunkte anzusteuern, die ihr sehen könnt. Bruder, es gibt heute Abend eine Menge Probleme, für die wir kein Mittel haben. Ich habe hier unten eine Liste mit nationalen Problemen. Sie können kein Mittel dagegen finden. Sie wissen nicht, wie sie es machen sollen. UNO, Nationenbünde und all das Gerede, es wird immer schlimmer und schlimmer. An diesem Abend in Finnland, als der kleine Junge an diesem Tag auf der Straße getötet wurde, der Bürgermeister der Stadt hat es aufgeschrieben und ich habe es mit seinem Siegel unterschrieben. Ich hatte eine Vision davon, Jahre zuvor. Als ich hier in Arizona vorbeikomme, erzähle ich euch davon. Ein kleiner Junge würde von den Toten auferstehen und wie er aussehen würde. Ihr erinnert euch alle daran, viele von euch. Und genau so ist es passiert. Ich habe euch gesagt, dass es in The Voice of Healing erscheinen würde. Etwa 2 oder 3 Jahre später geschah es dann auch. Seht ihr? Nun, alle waren aufgewühlt und das Ganze drumherum, und es gab ein Heilmittel. Gott hatte das Heilmittel, und er heilte den kleinen Jungen. An diesem Abend gingen wir die Straße in Kuopio entlang. Als wir die Straße hinuntergingen, sahen wir 6 kleine finnische Jungen. Sie hatten gerade diesen Krieg, und die kleinen Kerle hatten sich noch nie rasiert. Es waren kleine Jungs, die sie in die Armee aufnehmen mussten. Die Russen haben sie umgebracht, und sie gingen mit diesen großen, alten, langen Säbelmessern hinunter und hielten die Menschenmassen fest, während ich zu dem ging, was sie Messezentrum nannten, wo sie etwa 35.000 Leute reinließen, sie dann rausschickten und mich dann zur weiteren 35.000 oder 40 sprechen ließen. Und entlang der Straße standen russische Soldaten, und als ich vorbeiging, salutierten sie, und Tränen liefen ihnen über die Wangen. Und als ich vorbeigegangen war, packten sie die finnischen Soldaten und umarmten sie. Bruder, alles, was einen Russen dazu bringt, einen Finnen zu umarmen, oder einen Finnen, einen Russen zu umarmen, wird Kriege beenden. Sie sind über das, was Kriege beilegt, hinweggegangen. Aber sie werden nie in der Lage sein, das Heilmittel durch menschengemachte Errungenschaften zu erreichen. Es wurde bereits geschaffen. Ein Mensch ist für diesen Zweck gestorben. Die Gemeinde hat Probleme, für die sie kein Heilmittel hat. Wir wollen die Methodisten, alle Baptisten dazu bringen, Methodisten zu werden. Ich wundere mich nur, wie sollen die Assemblies alle Einheitsgemeinden dazu bringen, Assemblies zu sein? Oder die Assemblies andersherum? Wir wollen die Pfingstler, alle Presbyterianer und Lutheraner für sich gewinnen? Und wie werden die Katholiken die ganze Sache übernehmen? Seht ihr? Sie können sich einfach nicht entscheiden, wer von ihnen regieren wird. Seht ihr? Sie wissen es nicht. Sie haben kein Mittel dagegen. In Ordnung. Aber wusstet ihr, dass sie kein Mittel hatten, um den Sturm zu stoppen, aber das Mittel lag da? Und lass mich das sagen, Bruder. Heute Abend, in all unseren Schwierigkeiten, haben wir immer noch das Heilmittel. Hier ist es, denn er ist das Wort. Es liegt genau hier, und sein Geist ist genau hier, um es zu manifestieren. Wir haben also das Heilmittel, aber wir versuchen, andere Dinge zu finden, um eine andere Organisation zu gründen. So sind wir. Seht ihr? Wir können es nicht meistern. Es wurde bereits gemeistert. Wir schaffen es nur nicht, auf dem Weg zu gehen, der für uns gemeistert wurde. Aber sie waren beunruhigt. Wenn ihr bei Groomers einen Heilungsgottesdienst abhalten wollt, dann wisst ihr, dass ich etwas an diesen Leuten nicht leiden kann. Sie sind heilige Roller. Da gehe ich nicht hin. Tja, da habt ihr es. Seht ihr? So ist es. Genau so ist es. Seht ihr? Ja, es ist. Doch Christus ist das Heilmittel. Er ist derjenige, der es schaffen kann. Seine Jünger geraten heute in große Schwierigkeiten, weil sie das Heilmittel nicht kennen. Das ist richtig. Und lasst mich das sagen. Seine kostbaren Heiligen geraten oft in Schwierigkeiten, auch in körperliche Schwierigkeiten. Aber hier haben wir die Abhilfe. Amen. Wir haben die Heilung. Wenn ich an diese Frau denke, die hier mit einem Lungenleiden sitzt, dann höre ich, wie sie diesen Sauerstoff einatmet. Ich denke daran, wie das arme Ding nachts schläft. Denk mal an die Kosten, die das verursacht. Schwester, ich kenne das Heilmittel. Es ist hier. Sie muss das nicht tun, aber sie muss es anwenden. Seht ihr? Nun haben die Jünger körperliche Probleme, für die Ärzte kein Mittel haben. Genauso wie diese Jünger hatten sie Probleme. Sie waren Jünger und sie hatten Probleme, die Seefahrer nicht lösen konnten. Keiner konnte sie beheben, aber das Heilmittel lag genau dort, und vielleicht habt ihr heute Abend ein Problem, das der Arzt nicht beheben kann. Aber wir haben ihn jetzt genau hier, so wie sie ihn hatten. Er ist genau hier. Das ist richtig. Wir haben, wie diese Leute, vergessen, wer das hier in dem Schiff ist. Es ist eben keine Gemeinde. Es sind keine Regeln, an die wir uns halten. Aber es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Vielleicht ruht er sich gerade jetzt von einer Erweckung aus. Er hat eine geschickt. Vielleicht ruht er sich aus. Am nächsten Tag hatte er noch eine weitere Erweckung vor sich, bei der ein Besessener geheilt werden sollte. Aber zu dieser Zeit ruhte er, und ein Problem trat auf, und er schlief, ruhte sich aus. Aber sie vergaßen in der Aufregung, wer er war. Ja, ich weiß, aber zieh das Ruder fest, Simon. Andreas, zieh das Ruder fester an. Was sollen wir nur tun? Seht ihr? Da ist es. Warum regt ihr euch so auf? Der Doktor hat dies gesagt. Der Arzt hat das gesagt. Nun, vielleicht hat er das. Vielleicht hat der Mann recht. Das ist es, was er gesagt hat. Aber was sagt dieser hier? Das ist die nächste Sache. Seht ihr? Und noch etwas. Nachdem sie ihn so kennengelernt hatten, hätten sie wissen müssen, dass ein Mann, der die Gedanken eines Menschen erkennen konnte und das Ende von Anfang an kannte, auch wusste, dass es so oder so geschehen würde. Amen. Nun, verpasst das nicht. Er wusste, dass es passieren würde. Ich bezweifle sehr, dass er geschlafen hat. Aber er wusste, was passieren würde. Er war Gott, und Gott ist unendlich. Also wusste er, was passieren würde. Und er wusste auch, wann es passieren würde. Und es geschah nur, um ihren Glauben zu prüfen. Hat er das nicht später gesagt? Und deshalb seid ihr heute Abend vielleicht krank. Das ist der Grund, warum die Erweckungspause da ist, um zu sehen, wie ihr mit dem, was ihr gesehen habt, umgeht. Werdet ihr es aufgreifen und eine andere Organisation daraus machen? Der Gott, der sich auf der Szene bewegte, als diese Schwester, die hier steht, sie brachten sie in die Linie, hier unten in dieser kleinen mexikanischen Gemeinde, an jenem Tag. Krebs im Herzen. Ihr Arzt hat das Röntgenbild. Ihr Mann sitzt dort. Sie sagten, da ist eine tote Frau in der Linie. Ich sagte, bringt sie her. Ich war mir sicher, dass er da war. Schwester Waldrop, das ist schon lange her. 16 Jahre. Seht ihr? Sterbend, mit Krebs. Vergesst nicht, dass derselbe Gott immer noch auf dem Schiff ist. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Es gibt ein Zeugnis von Zehntausenden durch das Phoenix, das Maricopa Valley oder die ganze Welt auf den Kopf gestellt werden könnte. Er ist immer noch hier, aber wir regen uns auf, so wie sie es taten. Oh mei, zieht an diesem Ruder. Was machen wir als nächstes? Nun, denkt nicht darüber nach. Solange er im Schiff ist, vergesst es. Sicherlich, er hat es nur getan, um ihren Glauben zu prüfen. Und heißt es nicht in der Bibel, diese Prüfungen werden uns auferlegt und sind wertvoller als Gold. Wir glauben das nicht, aber die Bibel hat recht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Hiob es genoss, von Geschwüren befallen zu sein und all diese Dinge zu verlieren, seinen ganzen Reichtum, seine Kinder und alles? Es war nicht sehr einfach, aber Gott wollte Satan beweisen, dass er jemanden hat, dem er vertrauen konnte. Vielleicht versucht er dasselbe in deinem Fall und bei euch anderen. Oh, sie werden dich im Stich lassen. Sie werden. Oh nein, Hiob konnte man nicht dazu zwingen. Nein, mein Herr. Seht ihr, er versucht nur, es ihnen zu beweisen. Erinnert ihr euch, dass er nach einem kurzen Moment sagte, »Oh, ihr Kleingläubigen, könnt ihr nicht verstehen, wie man das Brot bricht und 5000 Menschen speist? Wisst ihr nicht, dass ich derselbe Jehova bin, der sie 40 Jahre lang da draußen in der Wüste gespeist hat, aus den Öfen, aus dem Himmel, als ich es jede Nacht ausschüttete, wovor habt ihr solche Angst? Wisst ihr nicht, dass ich eines Tages das Rote Meer austrocknete? Wisst ihr nicht, dass ich die Erde aufgetan und die Ungläubigen verschlungen habe? Eines Tages habe ich die Erde vermessen und sie in den Weltraum hinausgeschleudert. Und er ist in dem Schiff. Das ist kein Mythos. Das ist die Wahrheit. Ja, das Gleiche jetzt. Er versucht, uns zu prüfen und zu sehen, wo wir stehen oder nicht. Nimmt eine Erweckung weg und fängt einen Streit in der Gemeinde an, nur um zu sehen, wie ihr euch verhaltet. Lässt Satan auf euch los, um zu sehen, wie ihr reagiert. Lässt ihn euch mit etwas schlagen, um zu sehen, wie ihr euch verhaltet. Hiob sagte, auch wenn er mich tötet, werde ich ihm vertrauen. Amen. Amen. Das war's. Sadrach, Mesach und Abednego sagten, unser Gott ist in der Lage, uns aus dem Feuer zu retten. Aber wir geben trotzdem nicht auf. Sicher, aber wir regen uns auf, so wie sie, die Jünger. Sie, wir sind Menschen, genau wie sie es waren. Und er hatte bewiesen, wer er war. Und auch nachdem, als er sich als Gott der Schöpfung erwiesen hatte. Er war der Schöpfer. Wie hat er das gemacht? Sag mir, was er gemacht hat, um das Brot zu backen und die Fische zu kochen. Nun, er hat nicht nur den Fisch erschaffen, sondern ihn auch gleichzeitig gekocht. Das ist die Wahrheit. Woher kam das Manna? Aus dem Himmel, die buchstäbliche Nahrung, die die Menschen 40 Jahre lang am Leben hielt. Brot, das vom Himmel fiel. Woher hatte er es? Woher bekamen die Krähen das Fleisch und das Brot, um Elia zu ernähren? Die Intelligenz einer Krähe, um Fleisch zu kochen, eine Kuh zu töten und zu schlachten, es zu kochen und zu Steaks zu verarbeiten, es auf Brot zu legen und zu braten und es Elia zu bringen. Er ist Gott. Wenn wir das nicht glauben, dann sind wir ungläubig. Das ist alles. Wir haben es zu glauben. Das hat Abraham auch getan. Er nannte alles, was dem widersprach, so, als ob es gar nicht geschehen wäre. Egal, wie alt er wurde oder wie viel er hatte, er pries Gott für die Verheißung und hielt daran fest. Nun, er bewies, was er war, indem er sein Wort und die Zeichen bestätigte. Er sagte, wenn ich nicht die Werke tue, die von mir geschrieben stehen, dann glaubt mir nicht. Seht ihr? So könnt ihr es begreifen. Ich vertraue darauf, dass ihr hier wirklich tief eindringt. Seht ihr? Achtet immer auf das Wort. Das ist es, womit Satan Eva im Garten Eden angegriffen hat und sie mit Argumenten davon abgebracht hat. Aber als er zurückkam und Christus angriff, warf er die Dinge wieder auf ihn zurück. Er sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann möchte ich ein Wunder sehen. Weißt du, ich habe noch nie eins gesehen. Ich möchte, dass du die hier verwandelst. Du bist hungrig. Mach aus diesen Steinen Brot. Er sagte, es steht geschrieben. O mei, da habt ihr es. Auf der Zinne des Tempels. Es steht geschrieben. Auf einem hohen Berg. Es steht geschrieben. Bei diesem Wort bleibend, brachte er den alten Kerl dorthin, wo er hingehörte. Dann sagte er zu den Leuten, die ihm nicht glaubten und dachten, er sei ein Wahrsager oder ein Beelzebub, ein Teufel, ein Spiritist, der die Gedanken der Menschen kennt und so weiter. Er sagte, wer von euch kann mich der Sünde beschuldigen? Er sagte weiter, wenn ihr mir nicht glaubt, sagte, sucht in den Schriften, denn in diesen glaubt ihr das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sind es, die meinen Dienst zu dem machen, was er ist. Seht ihr, was ich meine? Sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Seht ihr, verweist, Klammer auf, was, Klammer zu, wieder auf die Schriften zurück. Sie sind es, die von mir zeugen. Sie sagen euch, wer ich bin. Amen. Gott sei gepriesen. Die Schriften sagen euch, ob ihr gläubig seid oder nicht. Die Schriften sagen euch, ob ihr euch ausrichtet oder nicht. Daran erkennt man einen Menschen an seinem Zeugnis. Nicht daran, was er sagt, sondern daran, wie er mit der Schrift übereinstimmt. Das stimmt. Daran erkennt man ihn. Jesus lud sie ein, es zu tun. Wenn ich nicht alle Voraussetzungen des Messias erfüllt habe, dann sagt mir, wo ich es verfehlt habe. Oh mei, das ist gut. Stimmt's? Klammer auf. Die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Sag mir, wo ich es genau versäumt habe, wenn ich die Qualifikation nicht erfüllt habe, wenn ich genau das getan habe, was die Heilige Schrift von mir sagt, dass ich es tun würde. Oh, Christen, wenn wir uns da einreihen und tun könnten, was die Schrift sagt, dass ein Christ tun soll. Sie hätten wissen müssen, dass er der Gott der Schöpfung ist und konnte. Er war derjenige, der das Wasser und den Wind schuf. Das hätten sie wissen sollen. Und wenn sie wussten, dass er das war, verstanden sie nicht, dass diese Schöpfung des Schöpfers seinem Wort gehorchen musste. Oh mei, wenn er sie erschaffen hat, wer ist der Größere, die Schöpfung oder der Schöpfer? Wie Jesus sagte, wer ist der Größere, der, der gesandt ist oder der, der ihn gesandt hat? Uhu, seht ihr, wer ist der Größere, die Schöpfung oder der Schöpfer? Der Schöpfer. Und sie sahen, und er bewies, dass er der Schöpfer war. Und wenn er der Schöpfer war, könnte oder würde seine Schöpfung ihm dann nicht gehorchen? Erinnern wir uns auch daran, dass er unseren Körper geschaffen hat. Würden unsere Körper nicht auch seinem Befehl gehorchen? Spucke den Krebs aus, sagt er zum Körper. Und schon ist er weg. Nehmt einfach dieses Wort und pflanzt es hier ein und schaut, was passiert. Sicherlich, ja, mein Herr, unser Körper muss seinem Befehl gehorchen. Ihr sagt, ihr seid Christen. Ich glaube, dass ihr das seid. Ihr glaubt. Worauf ruht ihr euch aus? Eines Tages wird er unsere Körper auferwecken, nachdem sie absolut und vollständig untergegangen sind. Wenn ihr das nicht glaubt, warum geht ihr dann in die Gemeinde? Seht ihr, wenn es keine Auferstehung gibt, sind wir dann nicht die Unglücklichsten unter den Menschen? Aber sein Wort der Verheißung, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Amen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken in der Endzeit. Mei, warum? Der Körper, die Asche, die vulkanische Asche, aus der wir gemacht sind, gehorcht seinem Befehl, weil er ihr Schöpfer ist. Das Leben in uns ist nicht nur ein schöpferisches Leben, sondern es ist Teil seines eigenen Lebens. Das ist der Grund, warum wir die Autorität haben, mit einem Teufel zu sprechen, denn es ist Gottes eigenes schöpferisches Leben, wenn ihr gesalbt seid. Korrekt. Nicht ihr, es seid nicht ihr, die da redet, sondern der Vater, der in euch wohnt. Seht ihr? Denkt nicht daran, was ihr sagen werdet, denn es wird zu der Zeit hinzugefügt. Geh einfach vorwärts. Bleib dabei. Oh, ich liebe das. Als die Jünger am Ende ihres Weges angekommen waren, muss es einigen von ihnen gedämmert haben, dass er immer noch bei ihnen war. Als sie am Ende des Weges ankamen, muss es jemandem gedämmert haben. Nun, hier waren wir doch und haben dieses Zeugnis abgelegt. Da liegt er, genau da. Seht ihr? Er ruht sich gerade zwischen den Erweckungen aus. Und wir machen uns Sorgen, sind zerrissen, zweifeln, haben Angst und alles andere. Und der Schöpfer liegt genau hier im Boot. Oh mei, oh Gott, lass es einigen von uns wieder dämmern. Lass es geschehen, Herr, dass es uns dämmert, dass es uns dämmert. Das ist der Gott, der euch genommen hat, der euch von eurer Mutter getrennt hat. Der gleiche Gott, der euch den Heiligen Geist gegeben hat. Er ist jetzt genauso Gott, wie er es war, als er euch den Heiligen Geist gab. Er ist euch genauso nahe, wie er es damals war. Ganz genau. Ihr müsst euch daran erinnern, dass er immer da ist. Immer. Das ist richtig. Einigen von ihnen dämmerte es, dass der Schöpfer mit ihnen im Boot war. Ich frage mich, ob es den Kranken heute Abend, ich werde gleich zu den Kranken sprechen, dämmert, dass der Gott, auf den ihr vertraut, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der euren Körper gemacht hat, genau hier ist. Er ist heute Abend genau so groß, wie er es immer war. Er ist Gott. Er kann nicht weniger werden und trotzdem Gott bleiben, solange er Gott ist. Ihr fragt, ist das wahr, Bruder Branham? Ist das die Heilige Schrift? Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Jawohl, er ist derselbe. Was soll also heute Abend unser Aufruf sein, Bruder Cromer, Bruder Noel? Was ist unser Aufruf? Weckt Jesus auf. Wenn es Ärger gibt, lasst uns ihn auf die Szene bekommen. Amen. Weckt Jesus auf, denn er ist bei uns. Er ist bei uns, sicher, das ist er. Genauso, wie er es immer war. Sie hatten damals das Wort der Schrift gesehen, das Gott über ihn gesprochen hatte und das von ihm bestätigt wurde. Das haben wir auch. Wisst ihr, am Pfingsttag stand Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist, dort oben, und die Leute lachten und machten sich über die kleine Handvoll Juden lustig, die stammelten, spuckten und sapperten und sich wie ein Haufen Betrunkener aufführten. Und die großen religiösen Leute standen da und sagten, »Diese Männer sind voll von neuem Wein.« Und Petrus stand auf, und ihnen wurde das Herz gebrochen, als sie die Predigt des Predigers hörten. Er hat das Evangelium wirklich verkündet. Er sagte, »Ihr Männer von Judäa und ihr, die in Jerusalem wohnt, lasst euch das gesagt sein und hört auf meine Worte. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Aber dies, vielleicht? Nein, dies ist das, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Über meine Söhne und meine Töchter und Mägde will ich meinen Geist ausgießen. Ich werde Wunder am Himmel zeigen und Feuer und Rauch und auf meine Mägde, und sie sollen weissagen, und eure Alten sollen Träume träumen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Richtig? Und sie sagten, was können wir tun? Wie können wir dies bekommen? Er sagte, tut Buße, ein jeder von euch, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und andere sagten uns, dass es damit getan sei. Aber sieh, das ist, wenn ihr dort aufhören würdet, wäre das das Ende. Aber fahre fort mit dem, was er sagte. Denn die Verheißung gilt euch, euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Im Angesicht einer kalten, konfessionellen Welt beweisen wir, dass das die Wahrheit ist. Amen. Wenn dieser Teil des Wortes wahr ist, ist der Rest auch wahr. Jawohl. Sie hatten gesehen, dass die Schrift durch ihn gerechtfertigt wurde. Das haben wir auch. Es war nicht schwer, ihn auf die Szene der Handlung zu rufen. Es ist sehr einfach, ihn zu rufen. Beobachtet ihn aber, wenn er zur Tat schreitet. Das ist es, was ich mag, ihn zu sehen, wenn er in die Menge der Menschen kommt. Beobachtet ihn, wenn er, sie sagten, Meister, wir kommen um. Er rieb sich die Augen und sagte, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr gezweifelt? Habt ihr nicht alles gesehen, was ich getan habe? Habt ihr nicht? Ist die Schrift nicht durch mich bestätigt worden? Alle Schriften wiesen auf mich hin. Und ihr habt die ganze Zeit gesagt, dass ihr mir glaubt. Ja, Herr, wir glauben dir. Wir tun dies, das und jenes. Und wenn dann ein kleines Problem auftaucht, dann sind wir weg. Ist das nicht auch heute so? Ja, sicher, genau, jawohl. Ihr sagtet, ihr glaubt mir. Aber warum habt ihr nicht geglaubt? Warum habt ihr gezweifelt? Sagte eine Frau zu mir vor einiger Zeit. Vielleicht habe ich das hier schon mal gesagt. Es lohnt sich, es zu wiederholen. Sie war eine christliche Wissenschaftlerin. Und sie sagte, Bruder Brenham, ich schätze deine Ausführungen über die Schrift. Aber, sagte sie, es gibt nur einen Fehler, den du hast. Ich sagte, danke, nur einen. Mei, ich sagte, ich habe sicherlich Gnade aus deiner Sicht. Und sie sagte, dieser Fehler ist, dass du zu sehr mit Jesus prahlst. Ich sagte, oh mei. Ich sagte, wenn das der einzige Fehler ist, den ich habe, hoffe ich, dass Gott das auch so sieht, wenn ich dort ankomme. Und wenn das der einzige wäre, bin ich mir sicher, dass ich reingehe. Ich sagte, wenn ich 10.000 Zungen hätte, könnte ich nicht genug mit ihm prahlen. Egal, was ich sagen würde, ich könnte nicht genug mit ihm prahlen. Sie sagte, aber Bruder Brenham, du machst ihn zu einem Göttlichen. Du machst ihn zu Gott. Ich sagte, er war und er ist es. Und wenn er es nicht war, war er der größte Betrüger, den die Welt je hatte. Das ist richtig. Sie sagte, oh, nein, nicht. Ich sagte, glaubst du das nicht? Sie sagte, oh, Herr Brenham, ich glaube, er war ein Lehrer. Und sie sagte, ich glaube, dass er ein Prophet war, aber er war ein einfacher Prophet wie alle anderen auch. Ich sagte, oh mei, oh, da irrst du dich aber gewaltig. Sie sagte, ich werde es dir beweisen. Ich fragte, wie? Sie sagte, in der Heiligen Schrift, als Lazarus, Johannes, 11. Kapitel, als Lazarus starb, steht in der Bibel, dass Jesus weinte. Und sie fragte, wie kann er ein Göttlicher sein und weinen? Ich sagte, das war der weinende Teil des Menschen. Das war der Mensch. Der unsterbliche Teil war in ihm. Das war Gott in ihm. Sie sagte, ach Blödsinn. Ich sagte, ich möchte dich etwas fragen. In der Nacht auf dem Schiff war er ein Mensch, der da lag und schlief. Das ist wahr. Er war schlafend und müde, wie ein Mensch. Aber als er seinen Fuß auf die Reling des Bootes setzte und sagte, Ruhe, sei still, da gehorchten ihm die Winde und die Wellen. Er hätte ein Mensch sein können, der weint. Aber als er sagte, Lazarus, komm heraus, und ein Mann, der 4 Tage tot war, kam auf zu sich. Er war ein Mensch, als er vom Berg herunterkam, hungrig nach etwas Essbarem war und auf einen Baum schaute. Aber als er 5 Kekse nahm und 2 und 5.000 satt machte, da war er der Schöpfer. Das ist richtig. Sicher. In Aktion. Gott in Aktion. Oh, ich liebe das. Kein Götze, kein mythischer Gedanke, der eine Statue reibt, kein Totenpfahl, sondern ein echter, lebendiger Gott in Aktion. Amen, Amen. Nicht etwas, das war, sondern etwas, das jetzt gerade ist. Klingt albern für die Welt, aber, oh, wie wohltuend für den Heiligen, der dies glaubt. Wie wunderbar. Gewiss, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Wisst ihr, er war mehr als ein Prophet, und doch war er ein Prophet. Er war ein Gottprophet, seht ihr? Denn die Propheten waren das Wort. Die Bibel sagt, dass das Wort zum Propheten kam. Und solange der Prophet das Wort sprach, war er und Gott. Der Mann wusste nicht, was er tat. Er hat nur das Wort Gottes gesprochen. Seht ihr? Er wusste nicht, was er tat, aber er prophezeite unter Inspiration. Seht ihr? Es war also nicht das Wort des Mannes, es war Gott, der durch seine Lippen sprach. Gott hat sich entschieden, einen Menschen zu benutzen. Nun, er hätte auch die Sonne benutzen können, um das Evangelium zu verkünden. Er hätte auch den Wind benutzen können, um das Evangelium zu verkünden. Er hätte auch die Sterne wählen können. Er hätte alles wählen können, was er wollte. Aber er hat den Menschen gewählt. Und jemand wird es tun. Das ist richtig. Jemand. Wenn er nur einen Mann finden könnte, einen einzigen Mann, den er in die Hand bekommt, wird er es tun. Er hatte es so schwer, einen Mann zu finden. Ich denke an Simson. Er fand einen Mann, der viel Kraft hatte. Und Simson weihte seine Kraft Gott, aber sein Herz wollte er nicht hergeben. Das gab er Delilah. Seht ihr? Gott will euer Herz, eure Kraft, eure Seele, euren Körper, euren Geist, alles, was ihr habt. Das ist der einzige Weg, wie er euch gebrauchen kann, um den ganzen Menschen zu gebrauchen. Ja. Das ist es, was Jesus war. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir haben sie nach Maß, denn als die Feuersäule zu Pfingsten herabkam, heißt es in der Bibel, gespaltene Zungen wie Feuer saßen auf ihnen. Was war das? Die Feuersäule teilte sich selbst und verteilte sich unter seinem Volk. Was für eine wunderbare Sache! Seht ihr? Gott in euch? Seht ihr? Gott in seinem Volk. Nun beachtet, jemand sagt jetzt, in der Gemeinde heute Abend würde das so gesagt werden. Die Menschen heute würden sagen, wenn wir nur wüssten, dass er hier bei uns ist. Gibt es da eine Möglichkeit? Ihr seht, sie könnten ihn sehen. Hört gut zu, bevor wir die Gebetslinie aufrufen. Sie konnten ihn ansehen und sagen, da liegt er, in dem Boot. Nun, er ist da. Wenn wir doch nur eine Möglichkeit hätten, so etwas zu tun, wenn wir ihn nur irgendwo sehen könnten, könnten wir sagen, da ist er, genau da. Nun, aber er ist so nah, er ist sogar noch näher, denn ich bin bei euch und in euch bis an das Ende der Welt. Ist es nicht so? In Klammer, die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Er ist näher, als er es bei ihnen war, denn sie mussten über das Deck des Bootes nach hinten gehen, um ihn zu wecken. Das müsst ihr nicht tun. Oh mei, wow, oh, ich fühle mich gerade sehr religiös. Ich fange gerade an, mich richtig gut zu fühlen. Oh, in Hebräer 13,8 steht, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Und er sagte weiter, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende, bis zur Abendzeit. Die Predigt von gestern Abend. Wenn es Abendzeit wird, werde ich noch da sein. Noch einmal, ich werde euch niemals verlassen. Egal, was das Boot macht, wie sehr es auch schaukelt und rollt oder was auch immer. Ich bin bei euch bis zur Endzeit. Verlasse euch nie. Ihr fragt, wie kann das sein, Bruder Branham? Johannes, das 12. Kapitel, der 12. Vers, sagt, dass er es beweisen wird. Seht ihr? Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ihr sagt, ich wünschte, du könntest mir beweisen und zeigen, dass er so ist, wie er immer war, wenn du es mir beweisen könntest. Nun, hier hat er den Beweis eingefordert. Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Mit anderen Worten, ihr werdet ein Amateur-Messias sein, Messiasse. Das ist genau richtig. Denn wenn sein Leben in euch ist, dann seid nicht ihr es, sondern er ist es. Seht ihr? Und ihr seid dazu bestimmt, sein Werk weiterzuführen. Der, der an mich glaubt, dem werde ich beweisen, dass ich der Messias bin. Und wenn er an mich glaubt, wird er das Gleiche tun. Nun, das bedeutet, Er kann nicht lügen und das sein, wofür ihr ihn haltet, woran ich glaube, dass er es ist. Seht ihr? Wisst ihr, was er gerade tut? Er ist heute Abend hier und wartet darauf, bewiesen zu werden. Das ist richtig. Wisst ihr, was wir tun sollten? Wir sollten es ihnen gleich tun. Jesus in uns aufwecken, Jesus in unserem eigenen Leben erwecken, den Gott, der unsere Seelen mit dem Heiligen Geist entflammt hat, den Gott, der meine blinden Augen genommen und sie geöffnet hat, den Gott, der mich vom Totenbett auferweckt hat, den Gott, der Tote wieder zum Leben erweckt hat, nachdem sie stundenlang tot waren, nachdem der Arzt sie für tot erklärt hatte und 5-mal eine Erklärung dazu geschrieben hatte. Weckt diesen Gott auf, weckt ihn auf. Wir sollten Jesus aufrufen und ihn aufwecken und ihn auf die Szene rufen. Wir haben ihn nötig. Ja, mein Herr. So denn, ruft ihn an, dass er sein Wort bestätigt. Wenn wir ihn aufwecken, rütteln wir ihn in uns auf, bis unsere eigenen Zweifel und Aufregung verschwunden sind. Dann ruft ihn an und sagt, Herr, du hast verheißen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Welt dich sieht. Und ich bin nicht von dieser Welt. Du hast gebetet, dass ich nicht von der Welt bin. Und ich bin nicht von der Welt. Ich bin dein. Und du hast gesagt, die Welt wird mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen. Uhu, ihr werdet mich sehen. Herr, ich will dich aufrütteln. Ich möchte dich aus meinem eigenen schlafenden Körper, meinem schlafenden Herzen, aus diesen Realitäten aufwecken. Weckt Jesus auf, kommt zu mir, dann werden die Zweifel und Ängste aufhören, all die Aufregung und die Sorgen. Oh, der Arzt hat dies und das gesagt, und er wird dies tun, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird einfach alles aufhören, denn er ist Gott. Er spricht, und alles andere bleibt still. Wir könnten jetzt noch viele Seiten mit Notizen füllen, aber lasst mich euch jetzt etwas fragen, denn es ist fast 9:10. Das ist natürlich 2 Stunden früher als gestern Abend, das wisst ihr auch. Aber lasst mich sagen, dass ich jetzt aufhören muss und ein anderes Mal zu Ende reden kann. Kann Gott versagen? In Klammer, die Versammlung sagt, nein, Klammer zu. Sein Wort kann es auch nicht. Denn er ist sein Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Noch eine kleine Weile, und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich ist ein persönliches Fürwort. Ich werde bei euch sein und in euch sein bis zur Vollendung, bis zum Ende der Zeit. In der Endzeit werde ich da sein. Das Licht wird in der Endzeit leuchten. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. So steht es in Hebräer 13,8. Glaubt ihr das? Klammer auf. Die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Hebräer 13,8. Das steht geschrieben. Wenn es also geschrieben steht, dann soll es jetzt geschehen. Amen. Habt keine Angst, sein Wort auf die Probe zu stellen. Es ist da, er ist hier. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist ihn aufzuwecken. Ihr, wir atmen so viel von dem ungefilterten Geist, so viel, dass wir versuchen, uns an etwas anderes zu erinnern und uns dem zuwenden. Ich bin müde. Ich bin zu müde. Ich habe das schon gesehen. Warum zeigt man mit dem Finger auf ein Unheil? Ich bringe dich zu. Er sagte, ich kenne jemanden, der Gott vertraut hat und gestorben ist. Ich kenne Millionen, die zur gleichen Zeit unter der Obhut von Ärzten gestorben sind. Seht ihr? Sicher, genau. Wenn der Arzt alles getan hat, was er tun kann, bleibt euch nichts anderes übrig, als Gott zu vertrauen, wenn ihr es glauben wollt. Ihr könnt nicht einfach sagen, nun, ich werde ihm vertrauen. Das ist es nicht. Das ist es, wenn ihr es wirklich tut. Das ist es nicht. Ihr müsst ihn aufrütteln, bis ihr sehen könnt, wie er kommt. Können unsere Gebete ihn nicht aufrütteln? Können unsere Gebete ihn nicht aus seiner Ruhe aufwecken und ihn auf die Szene bringen? Sie taten es. Sie riefen, Herr, wir gehen zugrunde. Und er trat auf die Szene ein. Jetzt können wir das Gleiche tun. Glaubt ihr das? Klammer auf. Die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Dann lasst uns beten. O Herr, dieser einfache kleine Gedanke, Jesus aufwecken. Herr, wir haben seinen Geist und seinen Glauben so lange nicht benutzt, bis er in unseren Seelen eingeschlafen ist. Lass uns heute Nacht aufbrechen. Lasst uns aufstehen und unsere eigene Schläfrigkeit loswerden, damit wir sehen können, dass er immer noch im Boot ist. O Herr, heute habe ich versucht, meine Seele aufzurütteln. Ich wusste, dass ich heute Abend hier oben vor einer kleinen Gruppe von Menschen stehen muss, und ich musste mich aufrütteln. Herr Jesus, erwache, komm hervor. Ich habe dein Wort vor die Leute gebracht. Es wird auf die Probe gestellt. Beweise den Zuhörern heute Abend, Herr, dass du noch lebst, dass du noch bei uns bist. Deine Worte sind wahr. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Du bist derselbe, gestern, heute und für immer. Du bist immer noch in dem Schiff, Herr, dem alten Schiff Zion, das uns durch die unruhige See trägt. Und wenn der Teufel einen Sturm über uns hinwegfegt, was macht das für einen Unterschied, solange er in dem Schiff ist? Sei jetzt mit uns, Vater, und mögest du heute Abend direkt in die Herzen der Menschen gehen. Mögest du in mein Herz, meine Seele, meinen Körper, meinen Geist, meine Augen und meine Lippen kommen. Und lass diese Hingabe meinerseits eine Bestätigung deines Wortes sein, das du in Johannes 14,12 verheißen hast. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Dann möge es sein, geh zu den Zuhörern, dass sie es so glauben. Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, doch ihr werdet mich sehen. Und wenn wir heute Abend an diesem himmlischen Ort sitzen, dann zeige dich, Herr, in Jesus Christus. Das ist deine Verheißung. Deine Worte werden nicht versagen. Und dann, natürlich, dann lass es auf der Grundlage des Glaubens der Menschen geschehen, dass sie dich dann empfangen können. Das ist alles, was wir tun können. Ich bete, Gott, dass du dich selbst verherrlichen wirst. Ich übergebe diese Zuhörerschaft, die Botschaft, die Saat, die gesät wurde. Möge der Heilige Geist einziehen und sein Licht leuchten lassen. Wie ich schon beim Samen der kleinen Samariterin sagte, möge schnell, sobald das Licht aufblitzt, der Gläubige es sehen. Möge der kranke Mann es sehen, die kranke Frau, der Junge oder das Mädchen. Und diejenigen, die sich für andere einsetzen, mögen sie es schnell sehen und geheilt werden. In Jesu Namen. Amen. Glaubt ihr jetzt? In Klammer. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Nun, ich glaube. Gebetskarten? Nun, ich werde es versuchen. Ich kann nur ein paar auf einmal hochbringen. Also lasst uns anfangen, ein paar Leute hochzubringen, um für sie zu beten. Und jetzt weiß ich, dass es ziemlich voll ist. Haltet einfach still, Predigerbrüder. Ich werde mich hierher zurückziehen und dagegen halten. Nehmt euren Platz hier ein. In Ordnung. Nun, zweifelt nicht, glaubt. Wollt ihr das tun? Alle Dinge sind möglich für die, die glauben. Das ist richtig. Alle Dinge sind möglich für die, die glauben. In Ordnung. Jetzt müsst ihr glauben. Ihr müsst glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. In Ordnung. Jetzt lasst uns. Wie viele können wir hier auf einmal aufstehen? Etwa 8 oder 10? In Ordnung. Fangen wir bei Nummer 1 an und gehen wir von Nummer 1 bis 10 oder 15. A. A. Nummer 1 bis 15. Wer hat die Gebetskarte A, Nummer 1? Wie ich sehe, sind heute Abend sowohl Spanier als auch Indianer hier. Vielleicht können Sie es nicht verstehen. Alles klar. Hier kommt eine Frau, gleich hier drüben. Nummer 2? Genau hier. Oh, ho, genau hier draußen. Ja, genau. Genau hier. In Ordnung. Nummer 2. 3. Nummer 3? Gut. Genau hier drüben, wenn ihr wollt. Nummer 4. 5. 6. 7. 8. Bringt jemand den kleinen Jungen dorthin, damit er nicht zertreten wird. 8. 9. 10. Also ungefähr 10. In Ordnung. Wir sehen, wie wir irgendwie... Oh, wir sind... Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich jetzt zu viele. Na gut, 10. Das ist in Ordnung. Lasst sie genau so in einer Linie stehen. So ist es gut. Wie viele glauben jetzt von ganzem Herzen? In Klammer. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Nun, wir haben nicht allzu viele hier. 10, 11, 12, 13, 14, 15. In Ordnung. Nun möchte ich, dass ihr alle sehr ehrfürchtig seid. Ich habe gerade eine Stunde oder ein bisschen länger gesprochen. Was ich sage, bedeutet nichts, wenn Gott es nicht bestätigt. Und wenn er es nicht bestätigt, dann hat das Wort trotzdem recht, egal ob er es tut oder nicht. Er hat es schon einmal getan, und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Und ich weiß, dass er es nicht tun wird, weil er gesagt hat, dass er es nicht tun wird. Seht ihr? Und ich weiß, dass er es tun wird. Aber wir müssen es glauben. Wir müssen von ganzem Herzen daran glauben. Nun, soweit ich weiß. Ich möchte, dass ihr, die ihr in der Gebetslinie steht, hierher schaut, was alles in der Gebetslinie geschieht. Ich glaube, dass jeder von euch ein Fremdling für mich ist. Ich glaube, dass ihr alle Fremdlinge seid. Wenn das auf euch zutrifft, hebt einfach eure Hand. Wenn ich euch nicht kenne, hebt ihr einfach die Hand. So ist es gut. Seht ihr? Also, ich kenne diese Leute nicht. Es sind nicht viele hier. Ich kenne einige hier in den Reihen hier draußen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist die Frau von Bruder Noel. Ich bin mir nicht sicher. Es ist schon lange her. Und auch, wie es Bruder Johnson geht? Ich glaube, er hat einen Schlaganfall bekommen, oder? Oh mei, was sagst du? Ist das wahr? Gott segne ihr Herz. Diese Leute waren wie Vater und Mutter für mich, als ich zum ersten Mal in der Versammlung dabei war. Diese kleine Gruppe von Leuten aus Arkansas. Ich werde Arkansas nie vergessen. Nein, mein Herr, ich war noch nie in einer Versammlung, in der es nicht viele Arkis gab. Wie viele sind heute Abend hier? Hebt eure Hände. Aus Arkansas? Der Rest von euch ist aus Oklahoma. Also könnt ihr euch einfach darauf verlassen. Seht ihr? So ist das nun mal. Aber wir sind alle an den Himmel gebunden, denn wir sind versammelt in den himmlischen Örtern, in Christus Jesus. Schwester Jones und Bruder Jones, vor Jahren kam ich in eure Gemeinde. Ich glaube, es war Morg. Stimmt's? Und ihr erinnert euch, als ich dorthin kam, war der einzige Weg, den ich kannte, die Probleme der Leute zu finden, der... Ihr habt sie auf die Plattform geführt und sie haben ihre Hand auf meine gelegt. Und dann wartete ich dort eine Minute. Und dann, ohne zu versuchen, meine eigene Stimme zu benutzen, sprach es und sagte, Tumor, grauer Star. Und ich sagte euch, dass es eine Zeit geben würde, in der er mir sagte, wenn ich aufrichtig wäre, würde ich das Geheimnis ihrer Herzen ergründen. Seht ihr? Das ist richtig. Wie viele erinnern sich daran, als ich zum ersten Mal nach Phoenix kam? In Klammer, die Versammlung sagt, Amen, Klammer zu. In Ordnung. Ist es passiert? In Klammer, Amen, Klammer zu. Seht ihr? Nun erinnert euch, hört euch das Band an. Wir gehen jetzt ein bisschen höher hinauf. Seht ihr? Es geht immer weiter nach oben, ein bisschen höher. Merkt es euch, erinnert euch einfach. Seht ihr? Nun wollen wir Jesus sehen. Ich will ihn sehen. Wir wissen, dass sein Körper nicht auf die Erde zurückkehren wird, bis er für die Gemeinde kommt, denn dort soll dieser als Opfer bleiben. Ist das richtig? In Klammer. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Er muss auf dem Altar sein. Er setzt sich auf den Thron Gottes, heute Abend, und dieser muss dort bleiben, denn durch seine Striemen ist er das Opfer. Er ist das Opfer, und das Opfer liegt auf dem Altar. Seht ihr? Und sein Körper kann nicht kommen. Aber sein Leben, das in Christus war, kehrt in Form des Heiligen Geistes in die Gemeinde zurück. Und der Heilige Geist. Es war jedenfalls nicht der Körper, der es getan hat. Er sagte, nicht ich bin es, der die Werke vollbringt. Mein Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das glauben wir doch, oder nicht? In Klammer, die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Wenn ich euch sagen würde, dass der Geist eines Gangsters in mir ist, würdet ihr erwarten, dass ich große Knarren haben und gemein wäre. Seht ihr? Beim Geist eines Künstlers würdet ihr erwarten, dass ich einen Pinsel nehme und male. Wenn ich euch sage, der Geist Christi, dann vollbringt er die Werke Christi. Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue. So wie man das Leben aus einem Weinstock in einen anderen steckt, wird er die Früchte des Lebens im Weinstock tragen. Nun, ich weiß nicht, ob er das tun wird. Ich kann es nicht sagen. Aber wenn ich durch eine Gabe, nun, ich brauche es nicht zu erklären. Ich kann es nicht. Aber viele von euch wissen, dass ich schon einige Male um die Welt gereist bin, einmal vor einer 500.000 Menschen, ein andermal vor 500.000 Menschen. Ich habe so viele verschiedene Sprachen gesehen, dass ich mir aufschreiben musste, was ich gesagt habe, und warten musste, bis es durch 15 weitere Dolmetscher ging, um dann auf das zurückzukommen, was ich gesagt hatte. Und der Geist Gottes ging genau dorthin und tat dasselbe, was er hier tut. Seht ihr? Seht ihr? Alle Völker, alle Sprachen, da gibt es keine Entschuldigung. Aber bedenkt, dass er nicht zu jedem kommt. Als Jesus auf der Erde war, wusste nicht einmal ein Drittel des jüdischen Volkes, dass er auf der Erde war. Das wisst ihr. Er kam zu den Auserwählten, und sie nahmen ihn auf. Das ist richtig. Dorthin geht der Geist heute Abend. Zu den Auserwählten. Wenn ihr nun glaubt, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist und ihr ihn als euren Erlöser angenommen habt und er euer Leben genommen und neu gestaltet hat, dann denkt daran, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Seht ihr? Nun, das wart ihr. Ihr seid bereits geheilt. Glaubt ihr das? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. In der Bibel steht, wir waren. Ist das richtig? In Klammer. Amen. Klammer zu. Nicht werden sein. Wir schon längst. Wir haben es schon. Die ganze Sündenfrage wurde geklärt, als Jesus auf Golgatha starb. Glaubt ihr das, Brüder? In Klammer. Die Brüder sagen, Amen. Klammer zu. Seht ihr? Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das nützt euch aber nichts, wenn ihr eure Vergebung nicht annehmt. Seht, ihr müsst sie annehmen. Genauso müsst ihr auch eure Heilung annehmen. Wenn ein Mann vorbeikommt und sagt, ich werde dich heilen, dann liegt er falsch. Das steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Er kann dir hier zeigen, wo Jesus es für dich getan hat. Und es beruht auf deinem Glauben. Gott kann nie etwas tun. Gott kann nicht gegen deinen Glauben arbeiten. Du musst es glauben. Nun, Jesus, als er zu seinem eigenen Volk kam, hört, was die Bibel sagt. Viele mächtige Werke konnte er nicht tun, wegen ihres Unglaubens. nachdem er sich als Messias erwiesen hatte. Er hat damals bewiesen, dass er der Messias ist. Möge Gott mir helfen, meinen Geist so zu demütigen, dass ich beweisen kann, dass er immer noch der Messias ist, dass derselbe Gott, der auf der Erde war, einen sterblichen Körper nehmen kann, sich ihm hingeben und durch ihn genau so wirken kann, wie er es versprochen hat. Wäre das nicht überzeugend? Wäre das nicht der Beweis dafür, dass er nicht schläft? Er ist aufgewacht. Er ist bereit, dass du ihn in Aktion rufst. Und was ist mit mir, wenn ich heute Abend hier stehe? Was habe ich zu tun? Hier sind 150 Leute, schätze ich, so ungefähr. Ob es 150 sind, ob es eine Person ist oder 500.000, macht keinen Unterschied. Es ist einfach dasselbe. Seht ihr? Nun, wenn irgendjemand denkt, dass das ein Schwindel ist, dann bitte ich euch, an meine Stelle zu kommen und das Gleiche zu tun. Oh, huh! Ja, genau, seht ihr? Ihr wisst, dass ihr das nicht tun solltet. Oh, huh! Seht ihr? Beachtet, aber jetzt muss Gott beweisen, ob er recht hat oder nicht. Wenn der Herrgott also, ist das einer der... Gib dem Jungen dort eine Karte. Komm mal her. Hier ist eine Frau, viel jünger als ich. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Ich nehme an, wir sind einander fremd. Das ist richtig. Wir kennen uns nicht. Nun, wenn ihr nach Hause geht, lest ihr Johannes, das 4. Kapitel, und ihr findet heraus, ob das hier nicht auch ein kleiner, runder Ort ist. War schon mal jemand in Palästina? Dort oben in Sichar? Der kleine Brunnen ist immer noch da, wo die Frau war. Ein kleiner, runder Platz mit Weinreben darauf. Und Jesus stellte sich an die Mauer, als die Frau hochkam. Er stand an dem kleinen Aussichtspunkt, als die Frau von der Straße heraufkam und am Ende der Straße das Wasser holte. Und sie kam dort hinauf. Er unterhielt sich mit ihr, bis er herausfand, wo ihr Problem lag. Dann sagte er ihr, was ihr Problem war. Und als er das tat, sagte sie schnell, »Herr, du musst ein Prophet sein, denn du...« Er musste also. Wenn er ein Prophet war, dann war das Wort Gottes, das zu ihm kam. Aber sie sagte, »Wir wissen, dass wir nach dem Messias suchen, und wenn er kommt, wird er genau das tun.« Wie viele wissen, dass das die Heilige Schrift ist? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Das ist die Heilige Schrift. Nun, hier ist meine Hand über der Bibel. Soweit ich weiß, habe ich die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Und sie sagt, dass wir uns völlig fremd sind. Nun, das Wort muss entweder richtig oder falsch sein. Richtig. Es ist entweder richtig oder falsch. Wir können es nicht anders machen. Nun, Lady, ich möchte nur kurz mit dir sprechen, so wie es unser Herr mit der Frau tat. Wenn er mir sagen kann, nun, wenn ich zu dir sagen würde, oh, natürlich, du hattest eine Gebetskarte. Du kommst hierher, du bist krank, verstehst du? Wenn ich dann sage, Ehre sei Gott, lege ich dir die Hände auf. Gott sei gelobt, du wirst wieder gesund werden. Das ist schon in Ordnung. Daran ist nichts auszusetzen. Das ist genau das, was du tun solltest. Verstehst du? So ist es richtig. In der Bibel steht, wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie wieder gesund. Das ist wahr. Aber jetzt könntest du dich am Kopf kratzen und überlegen, hat er mir das richtig gesagt? Werde ich gesund werden? Nun, was wäre, wenn das etwas, das dein Leben kennt, das weiß, was du gewesen bist, was du getan hast und was mit dir los ist, so wie er der Frau sagte, was ihr Problem war, und wenn er dir diese Dinge sagen kann, dann weiß er sicher auch, was sein wird, wenn er weiß, was gewesen ist. Ist das so? In Klammer, die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Gewiss. Nun, wenn die Frau krank ist, Sie könnte für jemand anderen stehen. Es könnte eine Krankheit sein. Es kann ein finanzielles Problem sein. Es könnten häusliche Probleme sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist wahr. Verstehst du? Aber was auch immer es ist, wenn er es sagen würde, wüsste sie, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Sie würde es wissen. Du weißt, ob es stimmt oder nicht. Und wenn es falsch ist, dann war es nicht der Geist Gottes, denn der Prophet hat es gesagt, und seine Prophezeiung war falsch. Aber wenn sie richtig ist, dann war es der Geist Gottes. Seht ihr? Würde uns das nicht trösten und ein wunderbares Gefühl geben, wenn wir wüssten, dass Jesus heute Abend hier bei uns war? In Klammer, die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Würde es dir Glauben geben? In Klammer, Amen. Klammer zu. Siehst du? Sicherlich. Nun, die Frau zu heilen, das könnte ich nicht tun. Ich kann das nicht tun. Es ist schon geschehen. Seht ihr? Seht ihr? Es ist geschehen, und jetzt muss sie daran glauben. Nun, wenn er selbst hier stehen würde, mit diesem Anzug, könnte er sie nicht heilen. Er würde sagen, dass er es bereits getan hätte. Wenn ihr glaubt, dass ich es getan habe, ist alles vorbei. Seht ihr? Das war's. Seht ihr? Aber das Einzige, was er tun konnte, war zu beweisen, dass er der Messias war und dass der Gottprophet gekommen war. Und er verhieß, dass seine Jünger dasselbe tun würden. So ist das also. Seht ihr? Das bringt uns direkt zur Heiligen Schrift zurück. Und das ist die Heilige Schrift, Brüder. Ich weiß, dass das alles dem modernen Glauben widerspricht, aber es ist Gottes Glaube. Es ist Gottes Weg, denn er hat es gesagt. Hier ist die Schrift, die ihr selbst lesen könnt. Man versucht nur, sie zu verdrehen und etwas anderes daraus zu machen. Nun möchte ich euch etwas fragen. Die Frau ist eine Gläubige. Ich möchte. Es wird etwas passieren. Vergiss nicht, es wird etwas passieren. Und wenn es passiert, wie viele werden dann sagen, das war's für mich? In Klammer, die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Wirst du das glauben, Lady? Glaubst du es da drüben? Der Rest von euch glaubt es? In Klammer, Amen. Klammer zu. Gott soll der Richter sein. Nun, nicht mehr als das, was ich gesagt habe. Deshalb habe ich das gesagt. Wie viele haben das Licht, das Bild des Lichts, den Engel des Herrn schon gesehen? George J. Lacy, ihr wisst schon. Seht ihr? Na gut, dieses Licht ist genau zwischen ihr und mir, jetzt. Und es ist einladend. Ich weiß, dass sie gläubig ist. Das stimmt. Worüber soll ich für dich beten? Verletzungen. Verletzungen an deinem Körper. Eine andere Sache. Es sind einfach Komplikationen. Du hast so viele Dinge. Aber warte mal. Ich stehe in Kontakt mit deinem Geist. Du bist bereit für eine Operation. Das ist richtig. Bereit für eine Operation. Nun, er sagte, das sei in der Gallenblase. Das ist richtig. Was denkst du jetzt? Gott segne dich. Glaube einfach. So ist es gut. Amen. Ist er nicht Christus? In Klammer. Die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Nun könnt ihr die Dame befragen, wenn ihr wollt. Das ist, seht ihr, das ist er gestern, heute und für immer. Siehst du? Dein Glaube hat ihn jetzt erweckt. Verstehst du? Er ist auf der Bildfläche erschienen, um dir zu helfen, dich zu segnen und dir das zu geben, wonach du dich sehnst. Diese eine Vision hat mich mehr geschwächt als die anderthalbstündige Predigt. Siehst du? Spürst du, wie du zitterst, wenn du weggehst? Siehst du? Ehrlich gesagt, ist das erste Mal, dass ich einen Gottesdienst habe. Neulich Abend hat der Heilige Geist in einer Gemeinde, die ich kenne, eingeschlagen, und er hat 3 oder 4 Leute gerufen. Und als es geschah, reagierten sie nicht so schnell, und dann war er betrübt. Er ging sofort weg, seht ihr, und ließ mich genau dort zurück. Ihr müsst ihm antworten. Ja, mein Herr, denkt daran, er ist euch nicht verpflichtet, sondern ihr ihm. Wir sind einander fremd. In Klammer, die Schwester sagt, ich habe dich einmal gesehen. Klammer zu. Du hast mich einmal gesehen. In Klammer, ja. Hier in Arizona? In Klammer, ja. Ich war in der Gebetslinie. Klammer zu. In einer Gebetslinie. Wie lange ist das her? In Klammer, das war entweder 54 oder 55. Klammer zu. Ja, das ist schon lange her. Ja. In Klammer, ich bin mir nicht sicher, wann. Klammer zu. Ich erinnere mich, dass die längste Gebetslinie, die ich je in meinem Leben hatte, hier in Phoenix war. Eines Nachmittags. Ich habe den Namen der Gemeinde vergessen. Es war einmal ein kleiner Mann, der die Gemeinde hatte. Ich habe vergessen, wie er. Eine große Gemeinde, hier in Phoenix. War es Fuller? Nein, Bruder Fuller, ich kenne ihn. Was sagst du? Ich erinnere mich an Garcia. Aber das ist eine große Gemeinde dort drüben, in der Dr. Sutton Pastor war, oder so ähnlich. Wie heißt die große Gemeinde da drüben? Es ist eine der größten Gemeinden mit vollem Evangelium im ganzen Land. In Klammer, jemand sagt, Faulkner. Klammer zu. Faulkner, die ist es. Ja, genau. Faulkner, drüben in seiner Gemeinde. Erinnert ihr euch an diese Linie? Ich habe an diesem Nachmittag angefangen und bis Mitternacht gebetet, glaube ich. Ich legte den Leuten einfach die Hände auf. Ich wurde so schwach, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Seht ihr? Das war, bevor die Vision kam. Sie kam, aber nur sporadisch, ab und zu. Und irgendwann, wenn ich allein war, sagte er mir, dass etwas passieren würde. Ich kam und erzählte euch, dass er mir gesagt hatte, dass etwas passieren würde. Es passierte immer. Stimmt's? Klammer auf, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Ja. Also, was sagt es? Glaube es. Gott bestätigt es. Seht ihr? Nun, die Lady. Das ist viele Jahre her. Ich schätze, ich habe seitdem für 2,5 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gebetet. Oder so ähnlich. Vielleicht sind es auch mehr. Aber ich wüsste nicht, woher ich das wüsste, auch nicht für dich. Aber in der Bibel steht, dass es einmal. Und nebenbei bemerkt, die Finsternis, die über diese Frau kam, hat sie verlassen. Das ist richtig. Uhu, ich weiß, du fühlst dich anders. Stimmt's? Wenn du nur diesen Glauben bewahrst, ist das alles, was du benötigst. Nun fülle ihn mit Freude und Glauben, weil es ansonsten mit 5 anderen oder 7 anderen schlimmeren zurückkommen würde. Seht ihr? Bleibe einfach da stehen und sagt, ich glaube. Das hat sich erledigt. Da wir einander fremd sind, möchte ich nur 2 Zeugen nennen. In der Bibel steht, der Mund von 2 oder 3 Zeugen, glaube ich, war das. Stimmt's? 2 oder 3 Zeugen. 3 Zeugen. So wird jedes Wort bestätigt. Ich beabsichtige, den Rest meiner Zeit hier unten, wenn ich kann, auf die Heilungslinie zu setzen. Ich brauche also nicht zu viel Unterscheidungsvermögen, nur damit ihr es wisst. Das ist übrigens die Dame, die da drüben sitzt und Schwindelanfälle erleidet. Das wird dir nicht mehr passieren, wenn du es einfach glaubst. Sag mir, was sie berührt hat. Ich habe gesehen, wie das Licht hier kreiste und in diese Ecke ging. Ich habe gesehen, wie die Frau in der Vision ihren Kopf so hielt und sich hin und her bewegte. So. Oh, oh, seht ihr, was hat sie getan? Sie hat sein Gewand berührt, nicht. Die Bibel sagt, er ist der hohe Priester. In Klammer, ist das richtig? Klammer zu. der sich von unseren Schwachheiten anrühren lässt. Genau das hat sie getan. Seht ihr, wie schnell sie antwortete. Da geschah es. Seht ihr? Glaubt einfach. Damit sollte alles geklärt sein. Damit ist es die Wahrheit. Nun, versteht ihr, warum ich nicht in der Linie weiterlaufe? Ich versuche, mich zurückzuhalten, denn ich will morgen Abend eine weitere Linie. Aber ihr sollt sehen, dass er auf die Szene gekommen ist. Das ist er. Ich kann es nicht sein. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nichts über sie. Seht ihr? Es ist so einfach, dass die großen, intelligenten Menschen von heute über diese Einfachheit hinwegtaumeln. Seht ihr? Das ist der Grund, warum sie es nicht verstehen. Sie versuchen, es zu begreifen. Ihr könnt es nicht begreifen. Ihr glaubt es einfach. Das Indianermädchen mit den Kopfschmerzen, wenn sie nur daran glauben würde, würde es auch sie verlassen. Ich habe sie nie gesehen. Sie ist nicht einmal. Siehst du? Siehst du? Berühre ihn. Berühre ihn nur einmal und finde heraus, ob es nicht richtig ist. Seht ihr? Diese Leute sind Fremdlinge. Fragt die Lady. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist wahr. Vor Gott, so wie ich es je erfahren habe. Seht ihr? Seht ihr? Er ist auf der Szene, wenn du ihm glauben kannst. Aber wanke nicht davor, sondern glaube es. Er wird etwas für dich tun, wenn du es glaubst. Er wird euch heilen. Ihr könnt alle geheilt werden, wenn ihr es nur glaubt. Seht ihr? Hier steht eine Frau auf der Plattform. Und der Heilige Geist bewegt sich durch die Zuhörerschaft und heilt die Menschen, zeigt, dass er überall ist, allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Amen. Herrlichkeit, weckt Jesus in eurem Inneren auf. Lasst ihn, der in Form des Heiligen Geistes in euch gekommen ist, durch euch wirken. Ich kenne euch nicht. Aber Gott kennt euch. Gott, der Herr, kann mir offenbaren, wozu ihr hier seid. Das würdet ihr mir doch glauben, oder? In Ordnung. Schaut mich an. Ich meine damit, wie Petrus und Jakobus gesagt haben. Schaut auf uns. Nur um euch von... Es kommt einfach von überall her. Ich glaube, in ein paar Minuten wird es einen richtigen Heilungsgottesdienst geben. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Eine Sache, deine Augen machen dir zu schaffen. Du wirst fast blind. Die Nerven in den Augen sterben ab. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich das mitbekomme. Jemand sagte, das hat er erraten. Das habe ich nicht. Ich habe es nicht. Vergiss nicht, dass ich eure Gedanken hier durch den Heiligen Geist auffange. Mal sehen, ob ich es erraten habe. Schau her, Schwester, du bist eine Gläubige. Du hast Probleme mit deiner Brust. Krebs, Hautkrebs im Nacken. Glaubst du, dass Gott ihn wegnehmen wird? In Klammer. Die Schwester sagt, ja. Klammer zu. Uhu, du willst zurück nach New Mexico, wo du herkommst, weil du glaubst, dass Gott dich geheilt hat? Also gut, Frau Watkins, dann geh zurück. Da drüben. Sei geheilt im Namen des Herrn Jesus Christus. Glaube doch. Hab einfach Vertrauen. Wir sind einander fremd. Du hast mich bei den Versammlungen gesehen. Aber ich meine, dich zu kennen. Nur um zu sagen, dass ich dich kenne. Das tue ich nicht. Also, nur ein bisschen. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Aber du weißt sicher, dass er hier ist. Diese eine Frau, die hier steht. Nochmals, dann werden wir für sie beten. Ich glaube, das sind mindestens drei. Stimmt's? Oh ja, das sind dann alle aus der Zuschauermenge. Ich habe keine Ahnung. Für mich siehst du gesund und stark aus. Ich kenne dich nicht. Aber Gott kennt dich. Aber es gibt etwas, das dir auf dem Herzen liegt. Es ist etwas, das du dir wünschst, und es ist für jemand anderen. Ich sehe einen jungen Mann. Nein, zwei junge Männer. Sie sind deine Söhne. Nein, einer von ihnen ist ein Sohn, und der andere ist ein Schwiegersohn. Und sie haben beide Magenprobleme, und beide haben schwarze Schatten über sich. Sie sind beide Sünder. Das ist, so spricht der Herr. Glaubst du jetzt? Wie viele werden mit ihr glauben? Lasst uns beten. Herr Jesus, wir glauben dir jetzt für dieses Anliegen, für unsere Schwester. Ich segne sie in deinem Namen. Möge sie gehen und erhalten, worum sie gebeten hat, zu deiner Ehre. Amen. Glaubt ihr jetzt alle von ganzem Herzen? Klammer auf. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Nun, komm mal her. Du glaubst, dass er mir sagen kann, was los ist? Wäre es nicht schön, wenn dein altes Asthma-Leiden verschwinden würde und du wieder nach Hause gehen könntest? Nun, wenn du es glaubst, wird es geschehen. Sprichst du Englisch? Herzprobleme, Magenprobleme. Glaube an den Herrn Jesus und es wird dich verlassen. Amen. In Ordnung. Komm, Lady. Sprichst du Englisch? Du bekommst kaum Luft, Asthma. Geh, glaube, atme, glaube es, im, dem Namen des Herrn Jesus. Komm, sprichst du Englisch? Du glaubst, dass ich Gottes Prophet bin? Dein Problem liegt in deinem Rücken. Glaube, es wird dich nicht mehr plagen. Du glaubst mir, dass ich sein Diener bin? Dich plagt die Arthritis. Ich sehe, wie du versuchst, aus dem Bett aufzustehen. Du schaffst es kaum, schon morgens. Geh und glaube, dann hast du das nicht mehr nötig und du wirst gesund sein. Glaubt ihr? In Klammer. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Von ganzem Herzen? In Klammer. Amen. Klammer zu. Wecke Jesus, der jetzt in dir ist. Christus ist hier. Er ist auf der Szene. Glaubt ihr das alle? In Klammer. Amen. Klammer zu. Nun legt euch gegenseitig die Hände auf. Legt euch jetzt die Hände gegenseitig auf. Ich werde eine Bibelstelle zitieren. Jesus sagte, geht in alle Welt, Tempe, Arizona, und predigt das Evangelium. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufnehmen oder tödliche Dinge trinken, die ihnen nicht schaden werden. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Jetzt, wo Jesus anwesend ist, wenn ihr glaubt, dass er anwesend ist, sagt Amen. In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Derselbe Geist, der in Jesus Christus war, ist heute Abend hier in dieser Gemeinde. Nun betest du für die Person, auf die du deine Hände gelegt hast. Bete ganz einfach. Sag, Herr Gott, heile diese Person. Ihr betet für euch. Herr Jesus, ich bete, dass du deine Kraft und deinen Geist auf die Zuhörerinnen und Zuhörer und auf die kleine Frau mit der Maske über ihrem Gesicht sendest. Ich bete, dass du sie heilen wirst, Herr. Möge der Teufel, die Stürme zum Schweigen gebracht werden und die Kraft Gottes über diese Zuhörerschaft kommen und jede böse Macht und jeden Unglauben austreiben.